Hallo, liebe Leute, das ist Tischlein Deck Dich 142 und ich feuere mit allen Kanonen und gebe liebevolle Liebessalben ab an euch und meine Bazillen muss ich eben für mich behalten, da wir uns hier nun im virtuellen Raum der Bits und Bytes im Internet befinden. Ja, liebe Leute, heute ist der 5. November und ich bin etwas erregt und durch den Wind, kann ich sagen. Einerseits durch die gestrige Folge, die war ein starkes Brett, aber dann auch durch die heutige Publikation von Tischlein Deck Dich Nummer 130, wo ich mich zum Diktator aufschwinge. Und ja, was habe ich mir dabei gedacht? Was wird das in Gang setzen? Ich weiß es nicht. Es ist nur wichtig, der Bourgeoisie zu demonstrieren, wie kampfesbereit wir Arbeiter sind, kampfesmutig und dass es sogar Einzelne gibt, die so weit gehen, sich als Diktator zur Verfügung zu stellen für die neue proletarische Diktatur. Und also, ja, mir ist dann einfach auch ein bisschen mulmig geworden im Nachgang und jetzt beim Publizieren, ob dieser horrenden Verantwortung denn Verantwortung zu tragen für so viele Menschen, für einen Staat, Staatengebilde, und da kann man schon mal ins Grübeln kommen und sich vor allem auch diese Frage stellen, ja, Diktatur des Proletariats, das ist ja eine schöne Phrase von Marx, aber irgendwer muss dann halt auch der Diktator sein und das ist das Eigentliche, dass wir solchen Leuten wie Stalin dankbar sein können, dass die sich zur Verfügung gestellt haben und nicht aus reinem persönlichen Machtstreben oder Bereicherungsstreben macht er das dann, sondern weil es halt einer machen muss und ja, also irgendwer muss dann halt die Ansagen erteilen und das ist vielleicht auch gar keine so leichte Aufgabe und das ist vielleicht auch nichts, was ich mir aussuche oder aber ich spüre einfach, dass es die historische Notwendigkeit gibt. Und so habe ich da also meinen Anspruch, meinen Führungsanspruch geäußert und nochmal untermauert durch den Episodentitel, den ich dann nannte, Diktator. Ja, und eben nicht Diktatur des Proletariats. Und es hätte auch noch andere schöne Titel gegeben, Menschenfresser, Theaterideale, Wir schaffen es nicht, ortskundiger Lokführer. Eine schöne, reichhaltige Folge war das alles. Ja, aber das steht doch nochmal drüber. Der Diktator, der steht über allem und der gibt einfach sein Diktum und diktiert, was zu tun ist. Ja, und ich will den Völkern den Weg weisen in Richtung Zusammenarbeit. Oder man könnte auch sagen, den Weg diktieren. Denn seien wir realistisch, ohne dass jemand das so wirklich ganz klein diktiert, werden die Völker sich nicht aufraffen und werden weiter lieber beherrscht werden wollen, eben abhängig von ihren alten Herren, deren Wehetun man nicht mehr spürt. Das ist schon normal, schneidet ins Fleisch, aber das ist eben normal, dass einem was abgezweigt wird. Das ist die Herrschaft hierzulande, das ist das Imperium, das, ja, klar. Da müssen wir das also diktieren, dem Volk und auch mir selbst. Ja, ganz klar, ohne dass man gezwungen ist, rafft man sich nicht auf und das ist eben das ganz große Problem, dass die Proletarier eigentlich um ihre bedrückende, unterjochte Position wissen heutzutage, aber statt Marx dann nachzulesen, um sich begrifflich zu bilden und in die DKP einzutreten, vergräbt man sich doch lieber im eigenen Sumpf und Schlamm und denkt sich, ja, es hat so seine Richtigkeit. Ich selber bin ja zu schlammig. Ich selber bin ja das Problem. Ich selber bin zu eklig. Und der Bourgeois, ja, der diktiert mir sein Gesetz und der erlaubt mir immerhin hier auch noch Citoyen zu sein, auch noch ein paar staatsbürgerliche Rechte zu bekommen. Aber gut, die sind natürlich auch nur Rechte, in einem ganz engen Meinungskorridor, zum Beispiel bei Corona dann auch wiederum ausgesetzt. Und es ist die reine Gewaltherrschaft wirklich gegen die Querdenker. Es ist aus reiner Lust an der Gewalt und an der Verächtlichmachung der Querdenker und der Leute, die nicht stromlinienförmig mit der Corona-Diktatur mitgehen wollen, deshalb werden solche Gesetze eingeführt, wie jetzt, dass man so drakonische Strafen angedroht bekommt, um die Quarantäne zu brechen. Hat mir ein Freund erzählt, 25.000 Euro und 3 Jahre Haft. Und es kann auch mit Paragraph nach Körperverletzung bestraft werden, wenn man dann aus der Quarantäne geht. Versuchte Körperverletzung oder ja, wirkliche Körperverletzung, das ist dann, wenn man da rausgeht. Ja, und da kann man einfach nur sagen, das ist faschistoid und ihr, die ja da diesem Corona-Regime alle zustimmt, ihr seid faschistoide Mitläufer und wirklich strunzdumme, wie auch immer, ich pisse, verachte euch und kann das immer nur wieder sagen. Und gut, und besonders mit Bezug auf Corona, das einfach rauslassen und einfach sagen, ja, das will ich auf euch abkippen. Und damit ist dann aber auch gut jetzt. Und ich hatte das schon mal klargestellt irgendwie, obwohl die Gewaltherrschaft des Kapitals ja viel weitergeht und viel schrecklicher ist als jetzt diese begrenzte Corona-Herrschaft. Wobei die Frage ist, wie begrenzt ist das? Das richtet ja auch was an, das verschiebt die Normen in der Gesellschaft, klar. Aber ja, aber trotzdem, das ärgert mich einfach noch viel mehr, weil auch diese ganzen Kommunisten da mitmachen oder nicht wissen, was sie dazu denken können. Und ja, weil diejenigen, die eigentlich schlauer sein müssten, trotzdem so hündisch und duckmäuserisch sind gegenüber diesem bürgerlichen Staat. Und das kotzt mich dann an. Und es ist wohl so, dass man sich da denkt, ja, aber es ist ja normal, Leben zu schützen. Und klar, ja, das ist ja so, irgendwo schwirren da Viren rum. Wobei Corona ja nur eins unter vielen ist. Diesen Winter es noch 3 andere Viren gab, die noch stärker im Umlauf sind, habe ich jetzt in der Statistik gesehen, aber wie auch immer, man will einfach dann sagen, ja, das ist das Saubere, wir achten auf das Menschenleben, das hatte ich ja letztes Mal gesagt, aber ich will hier nur noch anfügen, dass man dieses Gefühl hat, naja, also genau, es ist doch irgendwie normal, wir wissen, wir sind uns doch alle einig, das ist der Konsens, ne? Das ist dann auch dieser schmierige, bräsige deutsche Konsens über das 20. Jahrhundert. Wir sind uns doch alle einig, Hitler war das Schlimme und jede Diktatur ist also das Schlimme und diktatorisch darf man einfach nicht mehr sein und so weiter und so fort. Diese strunzdumme Haltung, die einfach nichts gelernt hat aus dem Faschismus, noch nicht mal, dass man den Faschismus als Faschismus bezeichnet, sondern nee, man bezeichnet den als Diktatur. Und ja, aber überhaupt eine Konterrevolution als Revolution, wie schon 33, sagte Hax, wie bei Hitler. Und dann eben 89 auch die Konterrevolution als friedliche Revolution bezeichnet wird. Aber nun ja, also ich sag nur, dann ist es so was, ja, man ist sich einig, ganz einig, ja, wir sind alle so, wir sind nicht wie Hitler, wir sind nicht so, dass wir unempathisch sind und einen Scheiß geben auf Menschenleben, sondern Menschenleben, das ist uns doch wichtig, klar. Und deshalb also ist es richtig, mit Corona da das möglichst zu vermeiden, das zu bekommen. Aber nein, es ist nicht richtig, es ist grundrichtig, sich zu infizieren, wenn man selber keine Angst davor hat, sage ich. Und ja, mehr gibt es einfach auch gar nicht zu sagen. Es ist mein Körper, meine Wahl und ich gebe einen Scheiß drauf, was irgendwer davon denkt. Wenn ich Corona haben will oder bekommen will oder sagt, das ist okay für mich, dann ist das okay. Und dann seid ihr einfach dumme, faschistoide Knechte, wenn ihr weiter dieser Corona-Herrschaft treu seid. Und aber was ich ausdrücken wollte, ja, also dieses. Genau, es ist doch grundlogisch, keinem was zuleide zu tun und ne, kein anzutasten in seinem materiellen Sein. Und das finde ich, ist ja ein grundrichtiger Gedanke drin, nur das mal kontrastieren mit der blutigen materiellen Realität, die wir heute an diesem Tag auch wieder vor Augen haben. Ja, also dass einfach so viele Menschen angetastet werden in Kriegen durch die Brachialität der Ökonomie. Ja, dass wie viele Massen an Menschen nicht wissen, wie sie den nächsten Tag bestreiten sollen, was sie essen sollen, wo schlafen oder wie heizen. Selbst in England heißt es, ja, ist die soziale Krise enorm jetzt durch die Sanktionspolitik der EU und die Teuerung. Und ja, also das nur mal damit kontrastieren, dass das eine ökonomische Gewalt, die angetan wird, aber dann auch zum anderen natürlich Kriege und überhaupt das Risiko des Nuklearkriegs, das so einberechnet ist. Und ja, also das alles, es ist alles irgendwie einberechnet, ne? Wir als Menschheit gehen bald drauf und das ist halt der Normalzustand, dass wir da alle aber irgendwie auch konform gehen und mit unserem Regime hier und sagen, ja, das regelt das ja ganz ordentlich, ne? An der diplomatischen Front, ne? So ist es doch. Oder etwa nicht. Ist es nicht so, dass Scholz da diplomatische Verhandlungen, Friedensverhandlungen organisiert hat zwischen Zelensky und Putin? Es wurde jetzt, habe ich in der Unsere Zeit gelesen, in Stralsund hat der Gemeinderat beschlossen, dass sie das Gemeindehaus, Rathaus zur Verfügung stellen würden für Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine und dass sie das also anbieten wollen und jetzt der Bundesregierung diesen Vorschlag gemacht haben. Und das finde ich sehr gut, das ist auch auf Lokalpolitik in symbolischer Art und das ist aber sehr, sehr wichtig und interessant ist dann aber die Begründung, fand ich, dass da stand, ja, das Risiko eines Nuklearkriegs und das bedrückt ja auch die Stralsunder. Das ist also auch für uns ein Thema und deshalb, also es geht gleichsam um unsere deutsche Lebensqualität hier und das fand ich ein bisschen krude, weil eigentlich ist es ja egal, selbst wenn es um zwei Länder ginge, die keine Nuklearwaffen haben, wo es ja auch viele Kriege auf der Welt gibt, wie im Jemen, denke ich, mit Saudi-Arabien, das ja selbst auch keine Nuklearwaffen hat, wenn ich richtig gehe. Es gibt noch andere Länder, die welche haben wie Indien und Pakistan, aber Saudi-Arabien ist, glaube ich, nicht. Und ja, also, aber da ist doch eigentlich egal. Ja, dann steht vielleicht nicht das Überleben der Menschheit auf dem Spiel, aber das Überleben von hunderttausenden Jemeniten, die jetzt da schon seit 8 oder was weiß ich, wie vielen Jahren ausgehungert, abgemetzelt werden. Und ja, also dann wäre es da auch grundrichtig und das mit dem Nuklearkrieg sollte dann auch nicht so das Entscheidende sein, dass wir selber ja auch davon betroffen sein könnten, sondern empathisch kann man auch sagen, auch so müssen wir darauf drängen, den Krieg zu beenden und diplomatisch vermitteln, alles in unserer Machtschiene tun. Und natürlich erstmal keine Waffen dahin liefern, nicht weiter ökonomisch das anheizen und die eine Kriegspartei noch finanzieren, wenn sie schon vor der Pleite steht. Und ja, gut, aber das wollte ich nur kurz anbringen. Die Realität für uns alle ist also die, dass wir uns darauf geeinigt haben. Wir sind hier treu gegen unsere bundesrepublikanischen Regierung und diese Regierung orchestriert da den Krieg an der Ostfront. Und es ist auch belegt, oder zumindest aus meinem Faktenhorizont jetzt behaupte ich das bewiesen, durch mehrere Quellen belegt, dass der Westen, es war der, diese Diplomatie, die Verhandlungen damals im Frühjahr verhindert hat, dass Johnson und oder Biden da interveniert haben und Zelensky gesagt haben, es darf nicht weitergehen in diesen Friedensverhandlungen, obwohl die Ukraine eigentlich bereit war und man sich da sehr weit angenähert hatte zwischen der russischen und ukrainischen Seite. Und ja, dann reiste Johnson dahin und hat das geregelt, dass die Köpfe weiterrollen müssen, die Panzer weiterrollen müssen und so weiter. Und ja, das ist unser Regime hier gleichsam auch. Klar, Johnson, wir sind ja alle verwandt, wir Westeuropäer. Genau, wie mein Vater auch sagte, ist doch egal, ob man dann von Paris regiert wird, das ist wirklich dieses bourgeoise Land, das ist eine Klasse, das ist eine Interessengemeinschaft, deshalb eigentlich eine Klasse. Diese reichen westeuropäischen Länder, nicht die EU-Länder, wo ja auch viele ärmere östliche Länder dazugehören oder südliche, aber diese nordwestlichen Länder, das ist diese eine Klasse. Und ja, der gegenüber sind wir halt alle treu, ne? Das wissen wir alle, dass das normal ist, wie wir im Neue 20er-Podcast hören und dass es aus ihrer Sicht nicht normal ist, in China gegenüber dem Regime treu zu sein. Das haben wir alle im Hinterkopf, das wissen wir, das ist die Normalität hierzulande und so sind wir alle empathisch, demokratisch, whatever. Nobody gives a fuck. Just keep moving, traffic, keep moving, systems too slick to stop working. Ja, so irgendwie, und das wollte ich hier noch mal kurz anbringen, ne? Demnächst ist es dann vorbei mit uns als Menschheit, und aber ich selber, ich würde ja nicht wollen, dass ich versehentlich einem anderen ein Virus weitergebe, was auch mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit zum Tod führen kann, mit 0,01% oder so. Ja, was man tragischerweise so akzeptieren kann, dann. Das würde ich sicherlich auch nicht wollen, ja. Und so ist es irgendwie, ne? Es ist ja auch kein Rauskommen aus diesem Diskurs. Ich will es ja auch nicht, nur muss ich das immer wieder sagen, nee. Doch, ich will es, also ich will auch rausgehen, auch jetzt, wo ich weiß, ich habe Corona. Und es wäre mir aber egal und ich behaupte das einfach, Corona ist keine so schlimme Krankheit und es ist immer so, dass Menschen an verschiedensten Krankheiten sterben, auch an Atemwegsinfekten, auch an anderen als Corona. Aber jetzt, die letzten 2 Jahre natürlich verstärkt an Corona, weil es neu war irgendwie und es ist aber nichts, worüber man sich irgendwie echauffieren, wundern oder irgendwas auch nur anders machen sollte im Leben und es gehört ganz normal dazu und es ist eigentlich überhaupt kein Ereignis. Was ist überhaupt ein Ereignis? Ist ein Buchtitel von Slavoj Žižek. Das Buch habe ich nicht gelesen. Aber eigentlich eine gute Frage. Was soll das eigentlich sein, wo wir uns alle drauf einigen? Ja, sozial, das gilt jetzt. Das ist die Massenrealität, die Medienmatrix der Massenmedien und so weiter. Und ja, aus meiner, da ich ja auch ein Medium bin, vielleicht sogar ein Massenmedium, sage ich hier ganz klar, die Realität, die ich euch liefere, ist die, dass Corona kein Ereignis ist, zumindest das Auftreten eines biologischen Virus, eines neuen, ist nicht in dem Sinne irgendwie ein Ereignis, sondern ist das, was ja sowieso täglich passiert. Und ja, da ist es irgendwie nochmal anders klar, auch mit der Laborthese, die sich zu erhärten scheint. Doch noch irgendwann anders, aber das grundlegende Ereignis ist das massensoziale, hysterische, paranoische, politische Ereignis, dass Politiker darauf ihr Süppchen kochen, auf der Angst, die sie der Bevölkerung einpflanzen und allein dadurch, durch dieses Angstregime ja das Leben von enorm vielen Menschen schon so verschlechtert wird und allein auch das ja nicht nur psychologisch, sondern auch wieder körperliche Auswirkungen hat und auch dadurch Menschen früher sterben können und man auch das berücksichtigen muss, also weltweit, was wurde dadurch angerichtet, vielleicht 6 oder 10 Millionen durch Covid gestorben, aber allein das schon ist sehr stark zu relativieren, dadurch, dass ja sowieso hunderte Millionen im Jahr sterben oder wie viel auch immer an verschiedensten Ursachen, was normal ist, zum Tod gehört und wir auch nicht abschaffen sollten, ja. Das ist auch nicht, finde ich nicht gut, wenn die Medizin sich das als Zweck setzen würde, den Tod ganz abzuschaffen. Das muss man auch so aussprechen, ja, weil das scheint heute auch schon so Konsens zu sein. Nee, wir wollen eigentlich den Tod abschaffen. Aber okay, natürlich will auch ich nicht leiden und so weiter und so einen schmerzhaften, gewaltsamen Tod würde ich auch nicht gerne und da soll die Medizin ja gern helfen, bin ich auch dafür. Aber nun gut, der Tod, ne, der steht da im Raum, ja, und durch den beherrscht uns die Bourgeoisie und sagt uns, ja, die großen Waffen, die wir hier die ganze Zeit rumschleudern oder dass wir Atomwaffen im Schrank haben und die jetzt auch erneuern. Die US-Waffen in Büchel werden erneuert. Ja, das ist normal, aber die kleinen Waffen, die Viruslast, die du, kleiner Proletarier, mit dir rumträgst, die ist nicht normal. Die müssen wir strikt begrenzen und ganz klar sagen, so und so viele Tage Quarantäne und so darfst du dich freitesten und whatever. Genau, ich kann dir nur sagen, ich habe noch einen positiven Corona-Test und bin dadurch jetzt wirklich so positiv, wie es nur geht. Also, ja, einfach nur positiv. Und diese Positivität strahlt aus und ich möchte sie weitergeben. Und, ja, aber mein Gott, was ist mit meinem Computer immer los? Ich weiß gar nicht, was macht der. Der Bildschirm geht manchmal einfach aus. Aber ja, kommen wir hier zur Sache, nehmen wir weiter Fahrt auf. Also ja, nehmen wir einfach weiter Fahrt auf, ja. Kommen wir nochmal kurz auf gestern zu sprechen. Und zu Corona, naja, es hat aber auch das Gute, dass es uns alle kränker macht, genau. Ich meinte, diese 6 oder 10... wie viele Millionen, die dadurch sterben, aber ja, für so viele hunderte Millionen wird ja auch das psychologische Leben einfach verschlechtert und vielleicht sterben sie dadurch früher oder ja, klar, Leute, die obdachlos werden und so weiter durch den Wirtschaftseinbruch, also all das führt ja zu einer geringeren Lebenserwartung für wirklich Milliarden Menschen und es liegt wirklich auf der Hand, dass das Nettoergebnis, was wir da an Lebensrettung erzielen, sehr, sehr stark negativ sein wird. Und das ist ja aber auch nicht das größte größte Problem. Das größte Problem ist ja der Kapitalismus und da ist das Nettoergebnis ja wirklich so, dass wirklich seit Jahrhunderten, oder sagen wir allein mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, weil wir müssen es so datieren, weil Deutschland so diese Idee in sich hat, ja, da waren wir böse und danach wieder gut und ich sage, nee, ihr wart da ganz böse und danach nicht viel besser unter Adenauer und bis hin zu Merkel und Scholz, nee, das ist nicht viel besser. Und wenn man es über das Ganze akkumuliert betrachtet, ist vielleicht in der Tat jetzt schon mehr Schuld akkumuliert worden als in der Nazizeit, die ja sehr brutal, grausam, mörderisch war, aber auch nur 12 Jahre gedauert hat. Und dieses Kapitalregime ist aber auch nicht gerade menschenfreundlich und dauert aber schon sehr viel länger an. Und ja, jetzt halt so intensiviert nach 45 mit diesem US-Imperialismus, dieser aggressiven Militärstrategie, die die ökonomische Gewalt stützt und flankiert. Und gut, dazu will ich einfach das sagen, das ist das ganz große Problem, was für Milliarden Menschen Dutzende Lebensjahre und Lebensqualität wegnimmt immer wieder. Und es wäre eigentlich so einfach möglich, es besser zu organisieren. Auch wenn das Grundhindernis die grundmenschliche Trägheit ist, dass man ja nicht gern arbeiten würde, wenn man nicht gezwungen ist. Und ja, das ist dieser Schmutz, diese Scham, die einen da überkommen kann. Wie kann ich so faul sein? Aber ist ja nur natürlich, wenn man es mal so bedenkt, biologisch, physikalisch, chemisch, dass man ja immer Energie sparen will. Wozu sinnlos Energie ausgeben, wenn ich nicht gezwungen bin? Dann bleibe ich lieber sitzen und so weiter. Und so sind wir also geformt durch die Evolution, durch die Natur und müssen uns dafür ja nicht schämen, dass wir einen bequemlichen Weg suchen. Sollten uns aber schämen, wenn wir uns bequemlich dieser Bourgeois-Herrschaft anpassen, in der diese Trägheit auch noch ausgebeutet wird und in diese Scham und den Selbstekel umgedeutet wird, damit wir Proletarier diese Wut gegen uns selbst richten und nicht an der Bourgeois-Herrschaft zweifeln, dem ewigen Gesetz und Diktat des Kapitals. Gut, ich denke, das habe ich ausgedrückt. Kurz nochmal zu Hitler. Ja, es geht immer um Hitler. Ich bin verrückt nach Hitler. Ja, das ist ein diffiziles Thema, aber egal. Ich habe ein schönes, also ich mag ja diese Seite Quora, wo man immer so Fragen stellen kann. Fragen, klar, die sich die Antwortgeber dann oft auch suggestiv selbst stellen, aber das ist sehr lehrreich eigentlich. Fragen stellen und dann einfach eine Antwort drauf schreiben. Und der eine war da eben ein Geschichtsbelesener und redete da über den Zweiten Weltkrieg, ein Brite, dem Akzent nach zu urteilen, und hatte auch ein YouTube-Video dann verlinkt. Und das war sehr, sehr aufschlussreich, was er sagte, nämlich, dass immer davon die Rede ist, ja, so oder so hätten die Deutschen den Krieg gewinnen können. Und das in diese Falle tappte ja auch ich. Letztes Mal war es, glaube ich, wo ich sagte, ja, Hitler war ja kein Militärgenie und hat da gravierende Fehler gemacht. Und es ist aber vielleicht gar nicht so, sondern nach dem Weltkrieg, als Hitler tot war, haben halt viele deutsche Generäle ihre Bücher geschrieben und gesagt, ja, wir haben das dem doch so empfohlen und hätte der da nur auf uns gehört, dann hätten wir schon gewinnen können. Klar haben die generell das aus ihrer Sicht so gesehen. Aber dieser interessierte Hobbyhistoriker oder was weiß ich, professioneller Historiker, wie auch immer, der arbeitete das dann heraus, dass er sagte, nee, also vor allem zu Beginn des Krieges, auch des Krieges gegen die Sowjetunion, waren viele von Hitlers Entscheidungen strategisch richtig und hätte auf seine Generäle gehört, wäre es nicht besser gewesen, sondern oft hat er auch auf seine Generäle gehört und dass er dann zu einer Niederlage oder zu einem Rückschlag geführt. Also seine Generäle waren oft nicht auf der Höhe der Zeit, vor allem, was ich auch woanders gelesen habe, dass sie irgendwie ja halt von Krieg was verstanden, aber sonst nicht so von Ökonomie. Und das wäre halt auch wichtig gewesen. Generell war das Problem ja da an der Ostfront mit dem Transport von den Sachen, die Wintersachen, Winterausrüstung, die nicht an die Front nach Stalingrad gekommen ist, weshalb die Männer da gefroren haben, weil die Wintermäntel waren schon da, aber die lagen halt irgendwo an einem Bahnhof in der Westukraine und hätten da dann ganz runter in Südosten gemusst. Und das war nicht mehr zu bewerkstelligen, denn klar, Eisenbahnnetz auch bis teilweise dann natürlich ausgefallen durch Zerstörung der Roten Armee. Oder ja, sonstige Kriegsschäden durch heroische Sabotageakte von Partisanen vielleicht, die zurückgeblieben sind, kommunistische Partisanen. Aber ja, wie auch immer, also das Grundproblem, die Generäle waren da auch nicht so schlau und dieser Historiker meinte da also, nee, es war vielleicht zum Ende des Krieges eher so klar, da hat Hitler Fehlentscheidungen getroffen und generell wäre sowieso die Kapitulation irgendwann rational gewesen, aber dass er irgendwie an der Westfront eine rigide Verteidigung gefordert hat immer und keine elastische Verteidigung, was eben deutlich effektiver gewesen wäre, stand in der Stalin-Biografie von Gray. Und ja, da also meinte dieser Historiker auch eher, ja, klar, aber da waren es Fehlentscheidungen. Aber am Anfang des Kriegs war nicht so, dass Hitler irrational gehandelt hätte und vor allem auf seine Generäle zu hören, hätte in vielen Fällen nicht viel mehr gebracht. Und die Grundfrage ist ja, wohin zielt man? Oder erst nochmal die Grundfrage, die er oder seine Behauptung ist, Deutschland hätte diesen Krieg niemals gewinnen können. Also egal, was passiert wäre, dies oder jenes Hollywood-Szenario, nee, es hätte nicht klappen können. Klar, durch eine unwahrscheinliche Häufung von Zufällen, ja, irgendwie. Aber das Grundproblem war eben, die Deutschen hatten kein Öl. Und das ist ja interessant, dass vielleicht auch diese Fixierung der US-Amerikaner auf das Öl und diese ganzen Kriege, das ist ja ein Gemeinplatz dann heutzutage zu sagen, ja, es ging immer ums Öl, es geht immer ums Öl, den Amis, ne, im Irak, in Libyen, was auch immer. Aber vielleicht die Amis als Nachfolger Nazi-Deutschlands haben einfach daraus gelernt, dass einem das nicht passieren darf, einen Krieg anzufangen, ohne den Ölnachschub zu haben. Und es war sehr gut aufgelistet in diesem Artikel oder YouTube-Video, das ich dann verlinken kann, dass er nämlich sagte, naja, Deutschland hatte so und so einen Verbrauch von Öl pro Monat und die Reserve und die Einnahmen an Öl waren dem aber unterlegen. Also das einzige Ölfeld war eben in Rumänien oder Rumänien war das einzige größere Öllieferland damals. Der Mittlere Osten hat damals auch noch gar nicht so viel produziert, wird, er war einfach noch nicht entdeckt. Und ja, die Deutschen konnten auch irgendwie anders Öl gewinnen. Irgendwie kann man auch ja dann aus Kohle verschiedene chemische Prozesse dann Öl machen. Aber all das haben die Deutschen gemacht. Hauptsächlich eben die rumänischen Ölfelder, aber es hat nicht gereicht. Es hat also schon 1941 nicht gereicht. Und es gab da Berechnungen von der Wehrmacht, vom Hauptquartier. Und allein deshalb, sagte dieser Historiker also, musste Hitler die Sowjetunion angreifen, weil ja, sonst wäre ihm einfach irgendwann das Öl ausgegangen und er musste diese Ölfelder im Kaukasus erobern. Und ja, deshalb war es durchaus rational auch, die Sowjetunion anzugreifen. Und dann ein anderer Mythos, den er entlarven wollte, war, dass es hieß ja, England zu bezwingen, England einzunehmen wäre nicht möglich gewesen, die Royal Navy, die Marine Englands war einfach viel stärker, viel zahlreicher auch und es wäre nicht möglich gewesen oder selbst wenn, dann hätte sich die Regierung auch in eine der Kolonien flüchten können und von da aus weiter Widerstand organisieren. Ja, also mag sein, dass die Deutschen Lufthoheit hatten, da überlegen waren, aber irgendwie meinte er, nee, das hätte nicht gereicht gegen die englische Marine und so. Und ja, also er zählte da einfach viele Sachen auf, viele Mythen, die heutzutage im Umlauf sind. Und das ist ja eigentlich das Interessante daran, dass er das so sieht, dass man heute oder viele Leute heute daran glauben, ja, die Nazis waren so stark und die hätten es eigentlich fast schaffen können. Ah, ne? Oh, dieser dumme Hitler, der war nur schuld. Oder ja. Und so ist es ja, was ich auch wahrnehme aus Argentinien und so weiter, diese Bewunderung für die Nazis, auch in Deutschland natürlich, die Bewunderung vieler Leute, dass man sagt, wow, so viel erreicht, so viel gezeigt, was man als Volk leisten kann. Und ja, aber eigentlich gut dann zu sagen, nee, die Grunddummheit ist einfach, ja, einen Weltkrieg anzufangen gegen drei Großmächte wie England, die USA und die Sowjetunion. Klar, die USA noch nicht am Anfang, aber ja, tendenziell ist das einfach der strategische Fehler, der dann auch nicht mehr gut zu machen ist, gegen einfach so überlegene Mächte das anzufangen. Und dann auch mit diesem wichtigsten Rohstoff, Öl, dass man den einfach nicht genügend vorrätig in der Hinterhand hat, darauf keinen Zugriff. Ja, heutzutage vielleicht sind ja neue Ölquellen entdeckt, in Norwegen und so weiter, da hätten sie vielleicht was rausholen können, wenn sie das entdeckt hätten, oder ja. Und das fand ich nur sehr schön, um das auch wiederum gleich mich selbst da zu widerlegen oder zurückzuweisen, was ich sagte, Hitler hat so viele Fehler gemacht. Nee, vielleicht hat Hitler sogar noch einigermaßen das Beste rausgeholt, aber der grundlegende Fehler ist natürlich seine Politik, seine Ideologie, sein Rassenwahn, Chauvinismus. Ja, das ist der grundlegende Fehler und das ist zum Glück dann besiegt worden. Und das ist die eigentliche Dummheit, das eigentliche, ja, ja, ganz klar. Und auch sehr interessant ist mit der Atombombe, die in Deutschland ja gar nicht wirklich entwickelt wurde und die Entwicklung nicht so erfolgt wurde, weil auch viele jüdische Wissenschaftler, die gelernte Physiker waren, dann emigrieren mussten in die USA und diese Atomwissenschaft dann für Hitler vielleicht auch so was hatte, das ist jüdische Wissenschaft, also das wollte er dann irgendwie auch nicht anfassen und ja, generell ist also auch ein Mythos zu glauben, es hätte da überhaupt ein Wettrennen um die Atombombe gegeben, weil Deutschland das auch gar nicht so, ja, so wirklich verfolgt hat, die Physiker nicht wirklich davon überzeugt waren und die USA das natürlich mit aller Macht verfolgt hat und ja, generell diese Frage, was für ein Glück hatten wir Deutsche überhaupt, dass wir nicht noch länger durchgehalten haben und gekämpft haben, um dann genugt zu werden wie die Japaner. Ja. Dass all diese Fehler, die Hitler gemacht hat, vielleicht sogar gut waren, denn hätte er noch effizienter den Krieg geführt, dann hätte es vielleicht bis 46 gereicht. Zum Sieg hätte es sicher nicht gereicht, aber noch den rauszuzögern und dann wäre sicher die Atombombe geworfen worden. Die Amis waren ja so, dass sie sogar in Japan sie werfen wollen, obwohl da eigentlich klar war, der Krieg ist zu Ende. Die Japaner wollen sogar kapitulieren. Nur sie wollen nicht bedingungslos kapitulieren, wie Stalin gesehen hatte und versucht hatte zu vermitteln, aber da war kein Durchkommen. Die Alliierten wollten halt ihr neuestes Spielzeug testen. Die Engländer, die Amerikaner wollten zeigen, jetzt haben sie die größte Potenz, diese Waffe, die magische, absolute Waffe, die wirklich alles durchschneidet. Ja, sehr wichtig, das auszudrücken, wie ich meinte, diese fanatisierten Generäle damals in den 60ern mit der Kuba-Krise. Und ja, auch diese Haltung von Churchill, von Truman damals 45, ganz wichtig, das nochmal historisch zu beleuchten, zu hinterfragen, zu hinterleuchten, was für Menschen, was für Ideologien waren das, die da wirksam waren. Gut, das haben wir abgehakt. Ist ja egal, Hitler, dieser dumme Sack. Aber ja, wie macht man es, dass man den Faschisten nicht zu viel einräumt und die nicht größer macht, als sie eigentlich sind, als die wirklich strunzdummen, reaktionären, chauvinistischen Menschheitsfeinde brandmarkt? Man muss sich auch über die lustig machen, ist eben mein Diktum. Ja, und jemand wie Hitler sich auch über den lustig machen. Und das ist jetzt, kann ich vielleicht verraten, auch wiederum ein neues literarisches Werk, das ich begonnen hatte. Aber diese Frage einfach Hitler stelle ich in diesem Werk, was hat ihn getrieben? Er hatte sicherlich auch persönliche Probleme oder unterstelle ich dann in diesem Werk. Und generell die persönliche Demütigung im Biografischen führt dann dazu, dass er sich so politisch radikalisiert und Liebesprobleme und so weiter. Und das, glaube ich, könnte sehr witzig eigentlich sein. Weil es ja auch damals war, die faktische historische Situation von Deutschland, dass man nach dem Ersten Weltkrieg so gedemütigt war, ökonomisch da niederlag. Und ja, also, nun ja, aber das ist noch experimentell und kann ich hier nicht vorlesen. Was ich da noch sagen wollte, war mit der Homophobie. Ich finde es einen komischen Begriff, weil das trifft sie eigentlich nicht, dieser Hass oder eine Ideologie, die darauf gerichtet ist, diese Menschen verächtlich zu machen oder sogar physisch anzugreifen, zu vernichten. Das ist ja nicht bloß eine Phobie, in dem Sinne, dass man Angst davor hat oder dass es eine Krankheit wäre. Das verniedlicht das Ganze ja auch irgendwie. Homophobie hat ja, haben halt irgendwie Angst vor Schwulen oder haben Angst, sie anzufassen. Oder ja, nee, also das ist nicht der richtige Begriff. Ja, Schwulenfeindlichkeit, was auch immer, ich weiß nicht. Und ja, auch das gab es ja natürlich im Dritten Reich und ja auch in die KZs gesteckt. Aber ja, ich will es einfach nochmal zum Ausdruck bringen. Ich will nicht so sehr auf andere Länder wie Argentinien einhauen oder auch Russland, wo es sicher Homophobie gibt und das ja auch von Putin so bespielt wird, dieses rhetorische Feld, dass er sagt, die Schwulenparaden, der Westen will uns die Schwulenparaden auch, der will uns sagen, wir müssen das ja auch machen, ne? Ja, natürlich gibt es das da, aber viel gravierender ist ja, dass es das hierzulande gibt, wie ich das auch wahrnehme. Für viele Leute oder Gleichaltrige, sagen wir mal. Es gab diesen einen konservativen Freund, möchte ich nicht mehr erwähnen, das hatte ich ja schon und es ist, glaube ich, deutlich geworden, was ich vom Konservatismus halte, dass das wirklich, ja, das ist nur noch ein Schritt hin zum Faschismus. Und das sind aber Leute, die halt so halbbürgerlichen, kleinbürgerlichen Kreisen angehören und für die der direkte Faschismus was Schmutziges hat und mit dem wollen sie sich nicht einreiben. Und die wirkliche Arbeiterschaft, die Proletarier beim Daimler, die sind eher die, für die dieser direkte Faschismus was Ansprechendes hat. Aber das heißt nicht, dass die irgendwie schuldiger wären, sondern diese bürgerlichen Kreise, die dann CDU wählen, das sind genauso Faschisten. Also da müssen wir wirklich diese Grenze einreißen. Und ja, aber wie auch immer. Nun, aber ein anderer Freund von mir, ein Jugendfreund, den ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen habe, er war damals aber wirklich so überzeugter Faschist und ist danach aber auch in die CDU eingetreten, was ich komisch fand. Dachte er so, AfD oder sogar NPD wäre auf seiner Linie. Aber ja, das ist eben auch zu schmutzig, das ist außerhalb der Gesellschaft. Und er war sehr, auch sehr produktiv, in dem Sinne, dass er ein großes Buch geschrieben hat. Und ja, das waren diese alten Sitten, diese Reinstitutionalisierung des alten, wie ich meinte, letztes Mal mit Blick auf Videla, den argentinischen Diktator, argentinischen faschistischen Massenmörder und Regierungschef, faschistischen Regierungschef eben. Also die Reinstitutionalisierung der Familie, der Rolle der Frau, dass die daheim bleibt am Herd und sich um die Kinder kümmert. Und das Volk, das jedem Volksteil einen Arbeitsplatz zusteht und ne, es wieder eine Abgrenzung gibt zwischen Ausländern und Volk und was auch immer. Also es ist einfach eine Sehnsucht nach dem alten Vaterland, nach dem, wie es bei Dietmar Dart hieß, so wunderbar, nach Kaiserreich oder dem Führer. Ja, es soll einfach zurückgehen. Und so ist der Faschismus und der ist halt noch ein bisschen, ja, hemdsärmeliger dann als der Konservativismus, aber es sind zwei Gebrüder eigentlich vom selben Schlage. Und ja, also genau, und ich will das einfach sagen, da nämlich auch diese Homophobie wahr, dass irgendwie als normal gesehen wird, es ist doch normal, heterosexuell zu sein und wer homo ist, der widerspricht ja auch der Natur und der trägt nicht dazu bei, das Volk, den Nachwuchs des Volkes zu sichern und deshalb auch logisch, dass die da nicht so angesehen werden. Ja, das ist eine normale Ideologie hierzulande in Deutschland und das ist sehr viel schlimmer, behaupte ich, als wenn es das heute in Russland gibt, weil die Russen haben ja nicht diese Geschichte mit dem Holocaust und mit den KZs, da ist auch die Behinderten und Schwulen da reingesteckt worden. Und ja, da sieht man dann, okay, das ist auch Schwulenfeindlichkeit in Russland oder Argentinien. Aber also das ist einfach ein anderer historischer Verlauf. Es ist grundlegend was anderes, wenn das in einem Land mal passiert ist wie in Deutschland und wenn es dann aber trotzdem immer noch diese Ideologie gibt und die überlebt, dann muss man sich schon fragen, was ist da los? Und in einem anderen Land, ja, da ist es auch nicht schön und das ist auch nicht zu entschuldigen, aber es ist trotzdem nicht so, dass hier dass einfach dieses Bewusstsein da sein kann, weil einfach materiell hier in diesem Land, in Deutschland, vor 80 Jahren es noch so war, dass diese KZs betrieben wurden. Und das für die normale volksnationale arische führertreue Haltung angesehen wurde, also so schwulenfeindlich zu sein. Und nun gut, nun kommen wir noch ein anderer Punkt, was ich hier anfangen will, was ich ganz zum Schluss sagte letztes Mal. Ja, überlegt mal, worauf eure Privilegien beruhen. Das ist nämlich ein sehr guter Punkt. Das verweist ja schon auf diesen Spruch, check your privileges. Und so nannte ich ja auch in Folge 130 mein Umsturzprogramm als Critical Whiteness. Ich will mich da gleichsam auch anbieten an diese linksalternative Blase, sage ich mal. Dieser Kampf, der da die letzten Jahre ausgetragen wird zwischen der alten Linken, die eher auf die marxistischen Tugenden setzt und für die Arbeiterklasse kämpft, und da die neuen woken Linken, die eher auf die Identitätspolitik und die Gleichstellung von homosexuellen Frauen, Queers und Trans und allen möglichen People drängt. Und diese beiden Fraktionen müssen wir aber natürlich vereinigen, wenn wir da wirklich eine kommunistische Herrschaft etablieren wollen und das alte System stürzen. Und deshalb meine Begriffsarbeit, dass ich sage, ja, mein Programm ist ja eigentlich auch Critical Whiteness. Ich definiere es nur auf meine Weise, aber grundrichtig ist eigentlich der Begriff. Und auch der Begriff zu sagen, check your privileges, auch das eigentlich grundrichtig. Und das müssen wir machen, dass wir mal überprüfen, worauf beruhen unsere Privilegien und wie können wir die Privilegien abbauen, dass zumindest die Distanz nicht mehr so groß ist. Der Unterschied zwischen dem Privileg, das hier ein Deutscher genießen kann in ökonomischer, rechtlicher, staatlicher Hinsicht und der ein, was auch immer, Namibia, Libya, Mexikaner genießen kann. Das müssen wir gleichsam langsam annähern und nivellieren, dass wir alle Menschen partizipieren können von den Früchten der Menschheit und dem, was andere Menschen für uns entwickelt haben an Theorien wie bei Marx oder an Erfindungen von industriellen Erzeugungs-, Fertigungsweisen, Produkten. Ja, das also ist der Schatz der Gesamtmenschheit. Das kann nicht am Einzelnen gehören und das müssen wir jetzt auf alle anwenden. Und besonders in so einem Land, das so eine schwarze Geschichte auch hat, teilweise ist es nicht die ganze Geschichte von Deutschland, aber wie Deutschland, da hat dieser Spruch eine besondere Berechtigung. Also mit dem Check your privileges, check mal deine Privilegien, ja. Ganz klar hier. So, und damit bleibt mir ja nicht mehr viel. Damit bin ich schon ganz zufrieden und will heute keine so lange Folge machen. Ich wollte mal wieder ein Liedchen spielen, aber weiß gar noch nicht mal, ob ich Internet habe. Es ist immer hier. Ja, ich würde aber sagen, lesen wir doch mal bei Roberto Bolaño wieder weiter, weil das war das mit den Schwulen, genau. Und das ist so, dass die Lust am Klassifizieren und die ganze Welt muss in dieses Raster passen. Dieser Moment in dem Kapitel dann war so ergreifend, auch als Arturo Bolaño dann sagte, nein, dieser eine Dichter nicht, der ist kein Schwuler. Und nun ja, bei den Russen gab es nur einen Schwulen. Und ja, auch da gab es, in der Sowjetunion war ja nicht alles auf einen Schlag dann emanzipiert. Auch da mussten die Rechte der Frau und der Schwulen und aller anderen, der Juden, noch weiter erkämpft werden. Und ganz klar, aber trotzdem war es ein fortschrittlicher Staat als die vergleichbaren bürgerlichen Staaten. Und gut, aber nun lesen wir daher in ein anderes Kapitel rein. Wobei, ich hatte mir hier was vorgenommen, aber es ist so, das Motto dieses Buchs kann ich mal vorlesen hier. Von Malcolm Lowry. Ich weiß gar nicht, was das für ein Schriftsteller ist. Aus Nordamerika vermutlich. Wünschen Sie die Erlösung Mexikos? Wünschen Sie, dass Christus unser König sei? Nein. Das ist das Motto des Buchs. Und ich kann einfach hier im Anschluss weiterlesen, denn das hat mich sehr beeindruckt. Dieser junge Dichter, García Madero heißt derjenige, der dieses Tagebuch schreibt. Und das ist also ein kompliziertes Buch hier, die wilden Detektive. Aber der erste Teil ist so in Tagebuchform geschrieben, aus Sicht dieses García Madero. Aus dem zweiten Teil hatte ich dann vorletztes Mal oder davor vorgelesen. Da sind es immer diese Interviews, Interviews, in denen es dann um Arturo Belano und Ulises Lima, die zwei Anführer dieser Literatengruppe, geht und ihr Weg nachgezeichnet wird. Oder eben dieses Interview mit Amadeo Salvatierra, wo die beiden Interviewer selbst, Ulises Lima und Belano, sind, die was über Cesare Tinajero rausfinden wollen, die damals in den 20ern liegt. Aber wie auch immer, hier sind wir jetzt im ersten Teil. Und da wird also beschrieben, wie dieser junge García Madero war wirklich Teil dieser Avantgardistengruppe damals in den 70ern, als Ulises und Arturo auch noch da waren vor ihrer Flucht. Und da beschreibt er einfach, was er dort erlebt. Und er war jetzt zusammen mit einem sehr hübschen Mädchen namens Maria. Und ihr Vater hat auch viel Geld, ist Architekt. Deshalb finden da oft Reuniones, Treffen der Gruppe statt in ihrem Haus. Und ja, in sie hat er sich verliebt, wobei nicht ganz klar ist, was ist ihr Beziehungsstatus. Ist sie so an ihm interessiert? Ja, mit ihr hatte er das erste Mal Sex. Und diese Sexszene ist auch wunderbar, die kann ich dann auch raussuchen. Aber jetzt sind wir schon danach. Dieser Rubikon wurde auch schon überschritten. Und García Madero hatte jetzt davor eine Unterhaltung mit Marias Vater, und der Vater ist ein bisschen exzentrisch und hat ihm dabei auch Geld zugesteckt. Und für was weiß er eigentlich nicht, aber er sagt halt, ja, Junge, du brauchst es. Und jetzt lesen wir hier einfach mal weiter in diesem Eintrag, 23. November. Ich erzählte Maria, ihr Vater habe mir Geld gegeben. Wofür hältst du mich? Für eine Nutte? Nein, natürlich nicht. Dann darfst du auch nichts annehmen von dem alten Irren, sagte sie. Abends gingen wir zu einem Vortrag von Octavio Paz. In der U-Bahn sagte Maria kein Wort zu mir. Angelika war mitgekommen, und in der Capilla Alfonsina, dem zu einem Museum umgewandelten Haus von Alfonso Reyes, trafen wir Ernesto San Epifanio. Nach der Veranstaltung setzten wir uns in ein Restaurant in der Cage Palma, wo nur 80-jährige Kellner herumliefen. Das Restaurant hieß Die Palme des Lebens. Ich fühlte mich wie in der Falle. Die Kellner, die jeden Augenblick tot umfallen konnten, Marias Gleichgültigkeit, die zu signalisieren schien, dass sie schon genug von mir hatte, San Epifanios ironisch abwesendes Grinsen und selbst Angelika, die so war wie immer, das alles schien mir wie eine Falle, wie ein spöttischer Kommentar zu meiner Lebensweise. Zu allem Überfluss hatte ich, wenn ich sie richtig verstand, von Octavio Paz' Vortrag nichts kapiert. Und vielleicht hatten sie sogar recht, denn mich hatten vor allem die Hände des Dichters interessiert, die wie ein Kompass seine gelesenen Worte begleiteten, bestimmt ein Tick aus Jugendtagen. Der Kerl ist ein Kompendium der Kulturlosigkeit, sagte Maria. Ein typisches Exemplar aus der Jurafakultät. Ich sagte lieber nichts. Dabei wären mir einige Antworten eingefallen. Und woran dachte ich? An mein Hemd, das schlecht roch, an Kim Fons Geld, an die Dichterin Laura Damian, die so jung gestorben war, an Octavio Paz' rechte Hand, Zeigefinger und Mittelfinger, Ringfinger, Daumen und Kleinfinger, die durch die Luft der Capilla schnitten, als hätten sie lebensspendende Kraft. Ich dachte auch an mein Zuhause und an mein Bett. Dann tauchten noch zwei langhaarige Typen in Lederhosen auf. Sie sahen aus wie Musiker, waren aber Studenten von der Tanzschule. Eine Zeit lang war ich wie Luft. »Warum hast du mich, Maria? Was habe ich dir getan?« flüsterte ich ihr ins Ohr. Sie sah mich an, als käme ich von einem anderen Stern. »Mach dich nicht lächerlich«, sagte sie. Ernesto San Epifanio hatte ihre Antwort gehört und grinste mich auf beunruhigende Weise an. In Wirklichkeit hatten alle sie gehört und lächelten mich an, als sei ich nicht mehr ganz bei Trost. Ich glaube, ich schloss die Augen. Dann wollte ich mich wahllos in irgendeine Unterhaltung stürzen, über die Realviszeralisten reden, die Pseudomusiker lachten. Irgendwann knutschte Maria mit einem von ihnen, und San Epifanio gab mir ein paar Klapse auf die Schulter. Ich weiß noch, dass ich seine Hand in der Luft auffing oder ihn am Ellenbogen packte, ihn anfunkelte und sagte, ich könne auf irgendwelchen Trost verzichten. Ich weiß noch, dass Maria und Angelika irgendwann beschlossen, mit den Tänzern wegzugehen. Ich weiß noch, dass ich irgendwann in dieser Nacht schrie, die Kohle von deinem Vater habe ich mir verdient! Aber ich weiß nicht mehr, ob Maria mich noch hören konnte oder ob ich da schon allein war. Das ist ein herausragender Satz. Die Kohle von deinem Vater habe ich mir verdient. Und damit gewinnt er sich hier seine Selbstachtung zurück, nachdem er da schon fast vor Scham im Boden versinken wollte. Und das ist wirklich so ergreifend, auch wie Bolaño hier diese Liebesgeschichten beschreibt. Einmal diese hier mit Maria. So ergreifend. Und auch andere dann später. Oder wie in anderen Büchern. Ja, das ist ja wirklich, also. Und vor allem diese Maria, die hier so abwesend ist und ihn ignoriert. Und was ist ihr Problem irgendwie mit ihrem Vater? Man weiß es nicht genau. Leute, und ich habe hier kurz noch geblättert, gestöbert und bin auf Abwege geraten. Ich will jetzt wirklich diese Sexszene vorlesen. Ich kann mich nicht einkriegen. Und es gibt viele schöne Szenen da drin. Und ich hatte eigentlich was anderes vorgenommen, aber das läuft uns ja nicht weg, ne? Und überhaupt ist alles andere auch egal, dann diese historischen Sachen. Und warum greift Hitler an, ne? Es hat alles vielleicht auch mit dem Sex zu tun. Auch wenn das nicht in diesem direkten Sinne, dass es dann eine Kausalität gäbe, warum er jetzt sich Polen oder Österreich einverleiben will, aber generell sind wir Menschen ja so und jeder hat dieses Bedürfnis und es ist etwas Triebhaftes, was einem innewohnt. Und so wie ich vorher meinte, diese persönlichen Probleme, die Degradierung, die Klassierung der Arbeiterklasse und so ist ja nicht nur die Frage Hitler, sondern wie so viele Millionen Menschen sich damit identifizieren konnten. Und es ist der Aggressionstrieb Eros und Thanatos, ne, sagt Freud. Der eine will schaffen, sich verausgaben, der andere töten, zerstören. Und ja, wenn das nicht im guten Gleichgewicht ist und man so entfremdet ist in der Fabrik, im modernen Kapitalismus Produkte zusammenschraubt, wirklich nur noch ein Teil der Maschine ist als Arbeiter, ja, sein ganzes Selbstbewusstsein verliert, seine Autonomie, völlig abhängig vom Bourgeois, einfach ersetzbar ist durch den nächsten Arbeiter, der da kommen könnte. Also ja, dann fühlt man sich unwert und dann will man sich wirklich wieder auf die hehren alten Ideale besinnen. Das ist dann leider sehr reaktionär, chauvinistisch, Volk, Nation, wir sind die Besseren und so weiter. Aber es hat auch was latent Sexuelles, dass man sagt, ja, wir dürfen diese anderen Gebiete uns unterwerfen. Und das ist ja generell mein Thema schon, diese ganzen Folgen, diese ganzen 100er Folgen zumindest, irgendwie dieses Erobern von fremden Gebieten oder auch schon Folge 71 mit dem Titel Fremde Gebiete, diese Streifzüge durch fremde Gebiete, das ist auch was Exotisches, Erotisches und es ist etwas, was ein ganzes Leben so ausfüllen kann, wenn man einfach nur mal also einen Streifzug machen kann. Meine ich, so wie auch die Männer von Alexander dem Großen da bis nach Indien gekommen sind, das ist ja auch irgendwie eine beeindruckende Leistung, auch wenn es auch blutrünstig ist und so. Und aber trotzdem verbreiten sie ja auch die Kultur dadurch, die griechische Kultur befruchtet dadurch auch diese anderen Gebiete. Also da lässt sich keine genaue Grenze ziehen. Was ist hier das ganz unmenschliche, barbarische? Was wir natürlich für Hitler sagen müssen, dass das absolut verbrecherisch ist, und aber wie ist dann Julius Caesar einzuschätzen und so weiter? Das sind diese Fragen, und ja, meine Antwort ist einfach, dass Hitler noch so viel dümmer ist und es ist aber auch nicht seine Schuld, sondern die Zeit, in der er lebt und die Nazis, wir Nazis lebten, wir Deutschen, dass ja diese Zeit uns vor so unüberbrückbare Herausforderungen stellt. Wie Žižek meinte, um den Kapitalismus zu retten, macht Hitler all das. Und es war damals, wie Hax auch schrieb, also so, dass wirklich schon die Revolution angestanden hätte, wenn nur alles anders verlaufen wäre und dieser Faschismus nicht aufgekommen wäre, der wieder das ganz Reaktionäre verkörpert und dann gestützt durch die USA im Nachgang nach 1945 die Sowjetunion bekämpft wird und sich dieses schöne Pflänzchen des Sozialismus nicht weiterentwickeln kann und dann sogar wiederum eingeht und ganz eingestampft wird. Und das ist eine ganz große Tragik dieses 20. Jahrhunderts, dass die Sowjetunion, die so viel aufgebaut, so viel Schönes geschaffen hatte, so viele neue Ideen hatte und sich wirklich diesen Mut hatte, genau, sich über die weiße Vorherrschaft hinwegzusetzen, obwohl eigentlich ja dieses Privileg der Weißen so klar ist, so auch heute noch oder heute sogar noch weiter wächst, je weiter der Abstand wächst von uns zu den Schwellen- und Entwicklungsländern, den Brasilianern, desto weißer glänzen wir hier und desto heller strahlen wir als Vorbild für die Argentinier und Chilenen. Und genau, also deshalb auch umso höher einzuschätzen, was die Russen geschafft haben, sich zu emanzipieren und dem eigenen Volk wirklich klar zu machen, nee, die Westen, die Westler sind degenerierte Schweine, wir dürfen nicht auf die zählen, wir können nicht von denen abhängig sein, wir müssen es hier uns hart selbst erarbeiten. Ja, und so. Und ja, so. Und was rede ich hier über die Historie? Ich will doch. Ich will einfach jetzt vordringen. Tauchen wir ab, liebe Matrosen. Luken schließen und abtauchen mit dem U-Boot. Ja, also, ja, es gibt da. Es tut keine Vorrede Not, sondern jeder weiß ja, was los ist, was es zu bedeuten hat, wenn ich so metaphorisch sage, vielleicht die Hormone kochen und blubbern und die Körpersäfte drängen nach draußen und verleihen sich Ausdruck, verwirren unseren Geist. Und so sind wir alle Menschen. Nicht nur die Männer natürlich sind so triebhaft. Das ist ja das Grundübel im heutigen Sexdiskurs, dass der so männlichkeitszentriert ist und die weibliche Lust außer Acht lässt oder zu einem Erfüllungsgehilfen der männlichen Lust degradiert. Aber deshalb auch diese Maria, sie ist eben auch sehr feministisch, und ja, auch wenn diese Liaison mit Garcia Madero am Ende leider nicht so von Bestand ist und er vielleicht einfach zu jung ist und in diese neue Literatenwelt hineinkommt und sie ist da schon mehr drin, schon ein Stück erwachsener, aber sie, Maria, ist auch einfach wild und unberechenbar. Sie ist wirklich eine wilde Stute, die ausschlägt. Und aber jetzt führen wir uns einfach nur diese eine Szene da mal zu Gemüte und mehr will ich auch gar nicht. Also ich bin einfach zufrieden, wenn ich das ja jetzt vorlesen kann. Dann verlange ich auch gar nicht mehr, glaube ich. Und die Übersetzung ist aber an der einen Stelle fehlerhaft. Kann ich dann später auch nochmal genau überprüfen, aber damit muss ich auch ganz klar hart ins Gericht gehen. Aber hier, lesen wir hier also rein. Die wilden Detektive, Seite 66. Garcia Madero. Ordne ich hier kurz ein. Schreibt hier sein Tagebuch vom 18. November. Er hat übernachtet wiederum im Haus der Fonts. Kim Font ist dieser Vater, Vater und Architekt von Maria und Angelica. Maria und Angelica sind die beiden Schwestern. Und in Maria ist jetzt der Protagonist verliebt. Und er hat jetzt geschlafen in dem Haus und wacht mitten in der Nacht auf, hat Hunger, schlendert im Haus herum, macht sich was zu essen und dann geht er runter und raus und zu einem Gartenhäuschen, denn da wohnen die beiden Schwestern. Sie wohnen nicht im Haus drinnen, sondern irgendwie haben sie ihr eigenes Gartenhäuschen und da schlafen die beiden. Und ja, da will er jetzt mal anklopfen. Ja, Seite 67. Tief im Innern des Kühlschranks stieß ich auf einen Plastikbehälter, in dem ich die Reste eines Hühnchens in Aspik entdeckte. In einem weiteren Behälter fand ich ein wenig Reis. Vermutlich die Reste der gestrigen Mahlzeit. Jetzt nahm ich mir noch Brot, richtiges Brot, nicht Fertigtoast, und bereitete mir ein verspätetes Abendessen. Zu trinken gab es eine Flasche Lulu mit Erdbeeraroma, das eigentlich eher nach Rum schmeckte. Ich saß in der Küche, verzehrte still mein Essen und dachte an die Zukunft. Vor meinem inneren Auge tobten Tornados, Hurrikane, Hurricanes, Meeresbeben, Feuersbrünste. Danach wusch ich die Pfanne, den Teller und das Besteck ab, sammelte die herumliegenden Krümel ein und entriegelte die Tür zum Innenhof. Bevor ich hinausging, machte ich das Licht aus. Ich muss meine Erregung ein bisschen zügeln, ja. Das Häuschen der Geschwister war von innen verschlossen. Ich rief leise und flüsterte Angelikas Namen. Niemand antwortete. Ich blickte mich um. Die Schatten im Innenhof, der Springbrunnen, der wie ein wütendes Tier aussah, hielten mich davon ab, wieder ins Zimmer von Jorgito Font zurückzuschleichen. Nochmals rief ich, jetzt etwas lauter. Nachdem ich einige Sekunden gewartet hatte, beschloss ich, meine Taktik zu ändern, ging einen Meter nach links und klopfte ein paar Mal mit den Fingerknöcheln gegen das kalte Fensterglas. »Maria«, rief ich leise, »Angelika, Maria, macht auf, ich bin's!« Dann wartete ich wieder stumm auf irgendein Resultat, aber im Innern des Hauses rührte sich nichts. Verzweifelt, der korrektere Ausdruck wäre, in verzweifelter Resignation schleppte ich mich zurück vor die Tür und ließ mich dort niedersinken, mit dem Rücken zur Tür und verlorenem Blick. Mir dämmerte die Gewissheit, dass ich am Ende dort ausharren müsste, schlafend praktisch zu Füßen der Schwestern, wie ein Hund, ein von der unbarmherzigen Nacht durchnässter Hund. So wie ich es mir vor ein paar Stunden unvorsichtigerweise und unerschrocken ersehnt hatte. Es fehlte nicht viel und ich hätte losgeheult. Um den finsteren Wolken, die sich auf meine unmittelbare Zukunft herabsenkten, etwas entgegenzusetzen, ließ ich sämtliche Bücher, die ich noch lesen, sämtliche Gedichte, die ich noch schreiben wollte, im Geiste vorüberziehen. Dann überlegte ich, ob mich, falls ich einschlief, das Dienstmädchen hier auffinden und wecken würde, was mir die Schande ersparen würde, von Signora Font, einer ihrer Töchter oder gar Kim Font in Persona aufgeweckt zu werden. Wenn der mich hier fand allerdings, so meine hoffnungsvolle Überlegung, dachte er wahrscheinlich, ich hätte meinen friedlichen Schlaf auf dem Altar der getreuen Bewachung seiner Töchter geopfert. Wecken Sie mich auf und laden Sie mich auf einen Kaffee ein, so schloss ich. Wäre nichts verloren, wecken Sie mich mit Fußtritten und werfen mich ohne viel Worte hinaus, muss ich alle Hoffnung fahren lassen. Hinzu kommt die Schwierigkeit, meinem Onkel und meiner Tante zu erklären, wieso ich barfuß quer durch Mexikos Hauptstadt laufen musste. Ja, auch merkwürdig, diese Übersetzung hier. Mexikos Hauptstadt für Ciudad de México. Mexico DF, Mexiko-Stadt. Naja. Ich glaube, es war diese letzte Aussicht, die mich wieder wach werden und in nackter Verzweiflung unbewusst mit dem Hinterkopf gegen die Tür hämmern ließ. Jedenfalls hörte ich Schritte im Haus. Einige Sekunden später öffnete sich die Tür und eine schläfrige Flüsterstimme fragte mich, was ich dort machte. Es war Maria. »Ich habe keine Schuhe. Wenn ich sie finde, verlasse ich auf der Stelle dieses Haus«, sagte ich. »Komm rein«, sagte Maria, »und mach keinen Lärm.« Ich folgte ihr mit ausgestreckten Armen, wie ein Blinder. Nicht lange und ich stieß gegen etwas. Es war Marias Bett. Ich hörte, wie sie mir befahl, mich hinzulegen. Dann hörte ich, wie sie denselben Weg zurückging. Das Häuschen der Schwestern Font ist wahrhaftig ein großes Häuschen. Und geräuschlos die Tür wieder abschloss, die halb offen geblieben war. Ich hörte nicht, wie sie zurückkam. Es herrschte vollkommene Dunkelheit. Obwohl ich ein paar Augenblicke später, ich saß auf der Bettkante und hatte mich nicht wie befohlen hingelegt, die Umrisse des Fensters hinter den riesigen Leinenvorhängen erkennen konnte. Dann spürte ich, wie jemand ins Bett stieg und sich ausstreckte. Und danach, aber ich weiß nicht mehr, wie lange danach, merkte ich, wie diese Person sich unmerklich aufrichtete, wahrscheinlich auf einen Ellenbogen gestützt und mich zu sich herzog. Am Hauch ihres Atems konnte ich spüren, dass mich nur Millimeter von Marias Gesicht trennten. Ihre Finger liefen über mein Gesicht, vom Knie bis zu den Augen. die sie zustrichen, als ob sie mich zum Schlafen aufforderte. Dann öffnete ihre Hand, eine knochige Hand, den Reißverschluss meiner Hose und tastete nach meinem Glied. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil ich so aufgeregt war. Jedenfalls sagte ich, ich sei nicht müde. Ich weiß, sagte Maria, ich auch nicht. Und dann verwandelte sich alles in eine Abfolge von konkreten Vorgängen oder Eigennamen oder Wörtern oder Kapiteln aus einem wie eine Blume zerfledderten Handbuch der Anatomie, die alle untereinander auf chaotische Weise verbunden waren. Ich erforschte mit angehaltenem Atem Marias nackten Körper, Marias glorreichen nackten Körper, obwohl ich am liebsten geschrien und jeden Winkel, jeden samtweichen, endlosen Teil dieses Körpers einzeln bejubelt hätte. Maria hingegen war weniger zurückhaltend und fing schon nach kurzer Zeit an zu stöhnen, und ihre zunächst vorsichtigen, abwartenden Gesten wurden allmählich offenherziger. Mir fällt einfach kein anderes Wort ein. Während sie meine Hand an Stellen führte, die diese selbst, sorglos und unbekümmert wie sie war, bisher noch nicht aufgesucht hatte. Auf diese Weise erfuhr ich in weniger als 10 Minuten, wo sich die Klitoris einer Frau befindet und wie man sie massiert oder streichelt oder drückt, stets natürlich innerhalb der Grenzen der Sanftheit, Grenzen, die Maria selbst ständig überschritt, denn mein Penis, der während des Vorspiels noch freundlich behandelt worden war, verwandelte sich unter ihren Händen schon bald in einen Märtyrer. Das waren Hände, die mir in der Dunkelheit und inmitten der verknäuelten Bettlaken mal vorkamen wie die Krallen eines Falken oder einer Felkin, mit denen sie ihn, wie ich schon befürchtete, aus seiner Verankerung herausreißen wollte, mal wie chinesische Zwerge mit den Fingern als chinesischen Wanzen, die die Räume und unterirdischen Röhrensysteme zwischen meinen Hoden und dem Penis vermessen wollten. Dann, aber nicht ohne vorher meine Hose bis auf die Knie herunterzulassen, beugte ich mich über sie und schob ihn hinein. »Nicht reinkommen«, zischte Maria. Und hier dieser Fehler, zumindest meiner Erinnerung nach, ich habe das Original auf Spanisch gelesen oder auch als Hörbuch gibt es das bei Audible. Hier eine kleine Korrektur. Was sie hier wirklich sagt, meinem Verständnis nach, ist, komm nicht drin. Versuch nicht, oder nee, nicht Versuch, sondern sie sagt, aber komm nicht in mir drin. Und er sagt, ich werde es versuchen. Und ja, jetzt hier weiter. Ich versuch's ja schon. Was soll das heißen, du Schwein? Nicht reinkommen, habe ich gesagt. Nicht drin kommen, habe ich gesagt. Während sich Marias Beine um meinen Hals schlangen, sich verknoteten und wieder abließen, von mir aus hätte sie weitermachen können, bis ich tot gewesen wäre, spähte ich rechts und links aus dem Bett. Weiter hinten erkannte ich die Umrisse von Angelikas Bett und die Kurven ihrer Schenkel. Es war wie der Blick von einer Insel zur nächsten. Plötzlich spürte ich, wie Marias Lippen sich an meiner linken Brustwarze festsaugten, als ob sie mir ins Herz beißen wollte. Ich machte einen Sprung und drang mit einem einzigen Stoß in sie ein. Am liebsten hätte ich sie gleich ans Bett genagelt. Die Sprungfedern begannen entsetzlich zu quietschen und ich nahm mich etwas zusammen, bedeckte aber gleichzeitig mit größter Zärtlichkeit Haare und Stirn mit Küssen und hatte sogar noch Gelegenheit, mich zu wundern, dass Angelika von dem Lärm nicht aufwachte. Fast hätte ich nicht gemerkt, dass ich kam, aber ich konnte ihn noch rechtzeitig herausziehen. Meine Reflexe waren schon immer ausgezeichnet. »Und du bist bestimmt nicht reingekommen?«, fragte Maria. Ich schwor ihr flüsternd, das sei nicht der Fall gewesen. Einige Sekunden lang schnappten wir nach Luft. »Ob sie einen Orgasmus gehabt habe?«, fragte ich noch und bekam eine Antwort, die mich perplex machte. »Zwei, Garcia Madero. Hast du nichts gemerkt?«, fragte sie vollkommen ernst. »Nein«, sagte ich ehrlich, »ich hätte nichts gemerkt.« »Er steht dir immer noch«, sagte Maria. »Ja, scheint so«, sagte ich. »Darf ich noch mal?« »Na los«, sagte sie. Wie viel Zeit verging, weiß ich nicht mehr. Wieder kam ich erst draußen, aber dieses Mal konnte ich mein Stöhnen nicht unterdrücken. »Los, masturbier mich«, verlangte Maria. »Hast du keinen Orgasmus gehabt?« Nein, dieses Mal nicht, aber es war schön. Sie nahm meine Hand, suchte den Zeigefinger und führte mich in die Gegend ihrer Klitoris. Küss meine Brustwarzen, du darfst auch hineinbeißen, aber erst einmal ganz vorsichtig, sagte sie. Dann beiß ein bisschen mehr und umfass meinen Hals mit deiner Hand, streichle mein Gesicht, steck deinen Finger in meinen Mund. Soll ich dir nicht lieber die Klitoris lecken? Fragte ich in einem vergeblichen Versuch, mich möglichst elegant auszudrücken. Nein, jetzt nicht. Der Finger reicht, aber küss meine Titten. Du hast einen wunderschönen Busen, sagte ich, unfähig, das Wort Titten auszusprechen. Jetzt zog ich mich nackt aus, ohne unter dem Bettlaken hervorzukommen. Ich hatte angefangen zu schwitzen und führte dann Marias Anweisungen aus. Von ihrem Wimmern und Stöhnen kam er mir wieder hoch. Sie hatte es bemerkt und streichelte mit einer Hand den Penis, bis sie nicht mehr konnte. »Was ist los, Maria?« flüsterte ich ihr ins Ohr und fürchtete schon, ich hätte ihre Gurgel beschädigt. »Pack mich!« flüsterte sie. »Los, fester!« oder ihr zu heftig in die Brust gebissen. »Weiter, Garcia Madero!« lächelte sie im Dunkeln und gab mir einen Kuss. Als wir fertig waren, sagte sie, sie sei mehr als 5-mal gekommen. Ehrlich gesagt fiel es mir schwer, mir ein solches Wunder, das mir der Fantasie entsprungen schien, vorzustellen. Aber nachdem sie mir ihr Wort darauf gegeben hatte, blieb mir nichts übrig, als ihr zu glauben. »Woran denkst du?« fragte Maria. »An dich«, log ich. In Wahrheit dachte ich an meinen Onkel und ans Jurastudium und an die Zeitschrift, die Bellano und Lima herausgeben wollten. Nun gut, vielleicht kann ich an der Stelle dann abbrechen. Nein, das muss ich noch zu Ende lesen. Nur ich muss dann noch diese Übersetzung überprüfen. Das geht ja einfach nicht. Also das ist meiner Ansicht nach schlecht übersetzt. Gleichsam schlecht, also wie dieser Rajuela-Text, leider. Aber ja, es ist wahrscheinlich auch nicht einfach als Übersetzer, deshalb, ich kann mich vielleicht auch mal daran versuchen, als Übersetzer, das ist ja was Schönes, solche Kulturschätze dann zu übertragen, zugänglich zu machen, aber man merkt das eben dann, wenn man diese zwei Sprachen so dominiert, dass es nie eine ganz exakte Entsprechung gibt, oder zumindest bei solchen extrem gefühlvollen Szenen und Beschreibungen, da lässt sich natürlich nie so treffen, und generell letztes Mal bei den ganzen Wörtern da über die Schwulen, natürlich auch da lässt sich das nicht machen, aber zumindest in Ansätzen. Und ja, wie es da hieß letztes Mal, eine Verrückte, was soll das für ein Terminus sein, eine Queen, ist eher so eine Diva, das ist eher so ein latent schwuler Begriff, aber wie auch immer, ist ja egal. Egal. Aber genau, ich muss dieses Kapitel beenden. Es ist nur noch eine Seite, Leute. Und ja, dann, also es ist hier die Rede von Pornofotos, die beiden vor angeschaut haben, jetzt nämlich im Folgenden. Fotos, künstlerische Fotos, die auch von Mitgliedern dieser Literatengruppe aufgenommen wurden. Und die haben sie am Vortag irgendwie zusammen angeschaut. Also, woran denkst du? Ja, ja. Und du? An die Fotos, sagte sie. Welche Fotos? Die von Ernesto. Die Pornofotos? Ja. Wir zitterten beide unisono, die Gesichter dicht an dicht. Weil unsere Nasen von uns voneinander trennten, konnten wir sprechen und die Worte artikulieren. Aber dennoch konnte ich mit meinen Lippen fühlen, wie sich ihre bewegten. Sollen wir noch einmal? Ja, sagte Maria. Na schön, sagte ich. Mir war leicht schwindlig. Aber sag Bescheid, wenn du es im letzten Moment bereust. Was bereuen? Fragte Maria. Die Innenseite ihrer Oberschenkel war von meinem Samen verklebt. Mir war kalt und ich seufzte unwillkürlich tief auf, als ich wieder in sie eindrang. Ja, das würde gar keinen Sinn machen, wenn sie sagt, nicht reinkommen, aber hier trinkt er schon wieder ein. Also ja, egal, wir lesen das gleich nach auf Spanisch. Maria stöhnte und ich begann, mich mit wachsender Begeisterung auf ihr zu bewegen. Versuch keinen Lärm zu machen. Ich möchte nicht, dass Angelika uns hört. Mach du mal selber nicht so viel Lärm, antwortete ich. Was hast du Angelika denn gegeben, dass sie so tief schläft? Ein Schlafmittel? Wir kicherten leise, ich über ihren Hals gebeugt und sie das Gesicht in die Kissen gepresst. Am Ende fehlte mir das, was die Lateiner Animus nennen, oder jenes Wort, mit dem die Griechen den Wind bezeichnen. Ich fand nicht mehr die Kraft zu fragen, ob es ihr gefallen habe, und wollte nur noch langsam in Marias Armen einschlafen. Sie hingegen stand auf und befahl mir, mich anzuziehen und ihr zum Badezimmer in das große Haus zu folgen. Als ich in den Hof trat, stellte ich fest, dass bereits der Morgen dämmerte. Zum ersten Mal in dieser Nacht konnte ich mit einiger Klarheit die Figur meiner Geliebten erkennen. Maria trug ein langes, weißes Hemd mit roter Stickerei an den Ärmeln, und das Haar hatte sie mit einer Spange hochgesteckt oder mit einem geflochtenen Lederband zusammengebunden. Als ich mich abgetrocknet hatte, kam mir kurz der Gedanke, ich sollte zu Hause anrufen. Aber Maria meinte, meine Verwandten schliefen sicher, ich könne das später erledigen. »Und was jetzt?«, fragte ich. »Jetzt ein bisschen Schlaf«, sagte Maria und legte ihren Arm um meine Hüfte. Aber die Nacht oder der Tag hielt für mich noch eine letzte Überraschung bereit. Im Häuschen entdeckte ich Barrios und seine nordamerikanische Freundin, zusammengerollt in einer Ecke. Beide schnarchten. Am liebsten hätte ich sie mit einem Kuss geweckt. Ja, und die Freundin von Barrios, das ist eine US-Amerikanerin, auch komisch, dass hier Nordamerikaner dann sind, für US-Amerikaner benutzt wird, obwohl Mexiko ja eigentlich auch Teil Nordamerikas ist. Und Malcolm Lowry, frage ich mich, ob das ein Mexikaner war, weil er da von Mexiko redet oder der Name eher US-amerikanisch klingt, aber ja, egal jetzt. Was ich jetzt nicht machen muss, ist natürlich klar, das auf Spanisch nachlesen. Und hier die Mängel der Übersetzung korrigieren. Also wir befinden uns hier am 18. November war das. Genau. Ja, hier steht ja schon. No te habrás venido dentro, dijo Maria. Also, und du bist sicher nicht drin gekommen. Ja, nicht reingekommen. Das macht einfach keinen Sinn auf Deutsch. Also, was denkt sich der Übersetzer oder die Übersetzerin da? Nicht reingekommen. Nee, es geht darum, dass er nicht drin ejakuliert. Also das ist ja eine eher nicht so zuverlässige Verhütungsmethode, aber machen manche Leute ja so, dass sie dann sagen, nee, dann schnell noch rausziehen und dann, das ist nicht so zuverlässig, aber immerhin, zumindest die Wahrscheinlichkeit kann man dadurch sicherlich reduzieren, schwanger zu werden, aber ja, es macht einfach gar keinen Sinn, diese deutsche Übersetzung, komm nicht rein, nee, das sagt sie hier nicht, aber nochmal kurz diese Stelle nachschauen. Genau, hier, also nochmal, das kann ich vielleicht auf Spanisch nochmal ganz vorlesen. Das, ja. Exploré el cuerpo desnudo de María. Ich erkundete den Körper von Maria, den Glorien. El glorioso cuerpo desnudo de María, en un silencio contenido, aunque de buena gana hubiera gritado, celebrando cada rincón, cada espacio terso e interminable que encontraba. María, menos recatada que yo, al cabo de poco comenzó a gemir y sus maniobras inicialmente tímidas o mesuradas fueron haciéndose más abiertas. No encuentro de momento otra palabra. Guiando mi mano hacia los lugares que ésta, por ignorancia o por despreocupación, no llegaba. Así fue como supe en menos de 10 minutos dónde estaba el clítoris de una mujer y cómo había que masajearlo, o mimarlo, o presionarlo, siempre, eso sí, dentro de los límites de la dulzura, límites que María, por otra parte, transgredía constantemente, pues mi verga, bien tratada en los primeros envites, pronto comenzó a ser martirizada entre sus manos. Manos que en algunos momentos me supieron en la oscuridad y entre el revoltijo de sábanas a garras de halcón o halcona tironeando con tanta fuerza que temí quisiera arrancármela de cuajo y en otros momentos a enanos chinos. Nun gut, was hier auch stand, mein Glied, mi verga, das wurde Martirisar, naja, das wurde eben hart bearbeitet, nicht so freundlich bearbeitet, und die deutsche Übersetzung war an der Stelle auch komisch, das wurde zum Märtyrer gemacht, das ist nicht diese Bedeutung, sondern Martirisar, ja, wie ein Märtyrer halt, das, ja, wenn man irgendwie unfair behandelt wird, hart angegangen wird. Und ja, aber dann después, pero antes me había bajado los pantalones hasta las rodillas, me monté encima de ella y se lo metí. Se lo metí. Ja, das heißt dann so viel wie er drang in sie ein mit seinem Glied, und deshalb ist diese deutsche Übersetzung also einfach nicht richtig an der Stelle, weil es steht hier richtigerweise und schob ihn hinein, aber dann als nächstes steht hier nicht reinkommen, zischte Maria. Ja, und das klingt ja so, als würde sie, also damit sagen sie, er soll wieder rausgehen, aber was sie wirklich sagt, ist, dass er nicht drin enden soll. Enden, terminar auf Spanisch. No te vengas, drin kommen. Naja, wie auch immer. No te vengas dentro, genau. Heißt es auf Spanisch. No te vengas dentro. Klar. Klar, wörtlich könnte man das auch mit nicht reinkommen übersetzen. Aber wie auch immer, ich finde es auch so ergreifend, diese feministische Stärke hier, die von Maria ausgeht, dass sie das sagt, ja, komm nicht drin, und dann sagt er, lo intentaré, ja, ich werde es versuchen. Und dann sie, como que lo intentarás, cabrón? Was heißt das, du wirst es versuchen, du Schwein? No te vengas dentro. Genau, komm nicht drinnen. Und ja. Ja, also so verstehe ich das und diese deutsche Übersetzung. Tut mir leid, dass ich so darauf rumhack, liebe Hörer, aber diese deutsche Übersetzung hat mich an der Stelle einfach perplex gemacht. Und so ist es eben häufiger in solchen Übersetzungen, wenn man das Original kennt. Und ja. Ja, so ist es. Aber ich finde einfach diese ganze Szene, das ist so erotisch und oh, das ist wirklich, also das ist wirklich gar nicht auszumachen. Und meine Erregung, ja, ich kann es. Es ist ja auch richtig, dieses Sprichwort, die Vorfreude ist die schönste Freude. Und so auch beim Sex oder bei literarischen Ergüssen, erotischen Beschreibungen, auch da diese Vorfreude und dieses Genießen des anstehenden Akts, oder man weiß, da wird was ausgepackt wie ein Geschenk. Man will dieses Gloriose einfach verköstigen und wertschätzen und lobpreisen. Er wollte da schreien und das loben, sagte er irgendwie. Ja. 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 Ja, also gut. Moment. Wollte ich nicht noch was anderes nachschauen? Nein, also ich glaube, wir sind hier wirklich fertig. Wir haben, ich glaube, das hilft euch vielleicht auch weiter, liebe Hörer, falls ihr noch eher unerfahren seid, in diesen Gefilden, in den schmutzigen Unterzonen. Das ist ja was Wunderbares, wenn man da noch so viel vor sich hat zu entdecken. Und da muss man sich nicht dafür schämen, sondern es ist logisch in der heutigen Zeit, die Menschen wissen nicht mehr richtig, soziale Bindungen einzugehen, so auch keine Liebesbindung, und man ist wirklich so, dass man den ganzen Tag aufs Handy starrt, davon bin ich ja auch nicht frei, man hat Angst vor dem anderen, da bin ich ja sowieso auch so, dass ich einfach Angst habe oder denke, ich will lieber nicht mit anderen reden, was könnte da passieren, und so ist es heute, deshalb muss man sich da auch nicht schämen, wenn man mit Mitte 20, sagen wir mal, noch keinen Partner hatte, dann ist man damit heute auch eher Durchschnitt und eher fällt damit noch nicht mal aus der Reihe. Ja, und ich sehe gerade, draußen wird es wohl ziemlich kalt, meine Fenster beschlagen hier schon, oder wird es drin nur so warm? Ja, also was ist normal, was ist nicht normal? Es ist in der heutigen Zeit eher normal, dass einem Sex zu schmutzig wird und man denkt, ich will doch nur das saubere Citoyen sein. Die Welt ist so brutal mit so vielen Leuten, die ums Überleben kämpfen. Ich will einfach, ja, in dieser sich ständig verdüsternden Welt will ich jedoch auch einfach nur treu sein und einfach nur überleben und sagen, ja, dann mache ich alles so. Gehe zur Arbeit, bin hier treuer BRD-Kapitalbürger Und ja, was da noch ist mit diesen vulgären menschlichen Bedürfnissen, das sind Sachen, über die, ja, lassen wir lieber die Experten reden oder die Schauspieler, lassen wir das darstellen auf den Kinoleinwänden. Aber selber, wer wüsste, wie man da zu Werke gehen wollte und sollte und überhaupt, ja. Also da will ich euch einfach ermuntern und sagen, ja, es ist nie zu spät, auch damit anzufangen. Ja, und auch generell diese Vorfreude ist die schönste Freude und so ist aber auch der Sex etwas Undurchschaubares, Undurchdringliches und ja, schwierig, wie das dann mit der Liebe zusammengeht, mit einer festen Beziehung. Das sind ja Fragen, die ich auch nicht für mich geklärt habe hier, dass diese Antwort auch nicht geben kann und da auch nicht reden will über diese persönlichen Dinge, aber ja, das sind offene Fragen, niemand hat da den Schlüssel oder die goldene Lösung und es ist aber irgendwie doch was Faszinierendes, aber vor allem dieses Begehren, das man da hat, dieses verbotene, versteckte Objekt und dann, das will man einfach und das ist auch wichtig, das auszukosten und deshalb das literarisch auch zu feiern und zu beschreiben und ja, durch die Fantasie auszukosten, weil das Problem an den Pornos heutzutage ist ja, dass sie unsere Fantasie so verwelken lassen, eigentlich die Fantasie kaputt machen und es schöner ist, solche Geschichten zu lesen oder auch einfach nur so Fanfiction. Da gibt es auch schöne Seiten im Internet. Diese Seite kann ich da nur empfehlen. Hier eine indiskrete Empfehlung. Die heißt, glaube ich, erotische Sexgeschichten. Aber ja, es ist einfach schön so von Leuten, die mehr oder weniger Schreibtalent haben und dann solche Geschichten da aufschreiben. Und das, wenn man das durchliest, das setzt einfach viel mehr die Fantasie in Gang, als wenn man einen Porno sehen könnte. Und kann ich nur empfehlen, das zu machen. Und das sage ich einfach, um diese grundlegende Frage darzustellen. Das erinnert auch an Žižek und seine psychoanalytischen Theorien. Die Frage, dass das Begehren nach dem Objekt, das fern ist, das eigentlich stärker natürlich als das nach dem, was man schon griffbereit hat, was einem schon zur Verfügung steht. Und irgendwie treibt es einen an, dass das, was man sich nur vorstellen kann, klar, besonders wenn man dann so jung ist und noch nie Sex hatte, wie jetzt Garcia Madero, er hatte schon mal einen halben Blowjob, hieß es da, der dann interrumpiert wurde auch. Aber sonst hatte er davor, glaube ich, an dieser Stelle des Romans noch keinen Sex gehabt. Und ja, aber generell muss das erste Mal ja nicht so glorios sein, ist ja eher normal, wenn es da eher noch recht banal zugeht und ja, aber da jedes Mal kann auch irgendwie das erste Mal sein und jedes Mal und so möchte ich einfach ja euch diese Grundlage der Wollust hier liefern. Wie Cortázar sagte in seinen Vorlesungen, es ist irgendwie was mit der Erotik, was zutiefst zu uns gehört, es ist algo profundamente nuestro. Und ich weiß nicht, ob es mit Žižek gesprochen nicht auch eher was profundamente acheno ist, etwas tiefgreifend Fremdes, was dann auch traumatisiert, wie Žižek schreibt, dieser Blick des anderen, was will der andere? Und was dann erstmal in Verwirrung stürzt, diese Spaltung der Welt in männlich und weiblich. Und ja, so ist es wohl. Und ja, an der Stelle weiß ich nicht, was ich machen kann. Ich kann hier eigentlich ja nicht weitermachen mit den normalen Sachen hier. Was soll ich da machen, also liebe Leute? Also das, ja, ich kann dem... Das wäre ja lächerlich, hier noch eigene Texte vorzulesen oder auch politische Texte. Das passt jetzt gar nicht mehr rein nach dieser geballten Ladung. Erotismo. Und das muss ich hier deshalb ganz klar so sagen und weiß nicht, was ich machen kann. Also hatte ich mir hier was aufgeschrieben, ja, aber das ist jetzt obsolet damit, also... Und daher kann ich hier einfach nur aus Die wilden Detektive weiter vorlesen. Was bleibt mir anderes übrig? Also, jetzt kommen wir auch zu einem Tagebucheintrag vom Anfang dieses Buches, noch von direkt vor dieser Stelle, die ich gerade vorlas, nämlich vom 16. November. Das ist sehr gut, dieses Kapitel. Das kann ich vielleicht dann auch in der Mitte unterbrechen und wann anders fortsetzen. Und gibt auch noch andere Sexszenen, aber keine ist wirklich so tiefschürfend wie die gerade gelesene. Und ich kann es einfach nicht fassen. Nee. Nee, das ist. Und lesen wir hier dann das Ende des letzten Kapitels, Seite 44, und gehen dann zu diesem neuen, sehr wichtigen Kapitel über. Also, Garcia Madero ist wieder im Haus der Fons mit den zwei Schwestern. Und das passiert jetzt also alles, bevor diese Nacht war, die gloriose Nacht. Kurz davor. Als Maria mit zwei Exemplaren der Zeitschrift und des Gesang des Maldoror zurückkehrte, merkte auch sie, dass im Gartenhaus Licht brannte, und blieb einige Sekunden abwartend stehen. Ja, in dem Gartenhaus, da ist jetzt vielleicht Angelika, ihre Schwester, mit ihrem Freund oder wer auch immer. Mit einem Mal, ich hätte alles andere erwartet, fragte sie mich, ob ich noch Jungfrau sei. Na, nein, natürlich nicht, log ich zum zweiten Mal an diesem Abend. Und hat es dir viel ausgemacht, keine Jungfrau mehr zu sein? Ein bisschen, kam nach einigem Zögern die Antwort. Ich merkte, dass ihre Stimme wieder heiser geworden war. Hast du eine Freundin? Nein, natürlich nicht, sagte ich. Und mit wem hast du es dann gemacht? Mit einer Nutte? Nein, mit einem Mädchen aus Sonora, das ich letztes Jahr kennenlernte, sagte ich. Wir haben uns nur 3 Tage getroffen. Und sonst mit niemandem? Ich war versucht, ihr mein Abenteuer mit Brigida zu erzählen, aber schließlich entschied ich mich dagegen. Mit niemandem sonst, sagte ich und kam mir richtig gemein vor. Genau, mit Brigida, das war dieser Blowjob, der aber abgebrochen wurde dann. Das war nur kurz davor, am Anfang dieses Buchs. Hier sind wir wirklich Seite 44, eher noch am Anfang dieses langen, dieses wirklich furiosen, fulminanten Romans hier. Und vor allem dieser Anfangsteil, dieser Tagebuchteil ist auch so glorreich, und der Teil danach aber auch. Es ist ein Buch voller Höhepunkte, kann man sagen, eigentlich von einem Orgasmus zum nächsten. So kann man es beschreiben. Erschien 1994, 6 Jahre oder nee, 9 Jahre vor Bolianos Tod, der dann leider sehr früh verstarb mit 50 Jahren. Und ja. So. Gut. Dann lese ich jetzt hier weiter beim 16. November. Solange meine Stimme trägt. Ja, die trägt auch nicht mehr so weit, aber es ist ganz gut. Wir sind weit fortgeschritten, weit eingedrungen ins Fremdterritorium. Und daher, ja, machen meine Reserven bald schlapp. Und wir reiten aber weiter, soweit uns die Pferde tragen durch diese Steppe. Und ja, ich habe Maria Font angerufen. Ich habe gesagt, ich wollte sie treffen. Ich habe sie angefleht. Wir trafen uns im Café Quito. Als sie gegen 7 Uhr abends kam, zog sie von dem Augenblick, in dem sie das Lokal betrat, bis sie sich an dem Tisch, wo ich auf sie wartete, niederließ, die Blicke aller möglichen Typen auf sich. Toll sah sie aus. Sie trug eine Bluse aus Oaxaca, ein Ort, eine Stadt in Mexiko. Oaxaca. Stark verwaschene Jeans und Ledersandalen und eine dunkelbraune, mit cremefarbenen Pferdezeichnungen verzierte, mit Büchern und Papieren vollgestopfte Schultertasche. Ich bat sie, mir ein Gedicht vorzulesen. Sei keine Nervensäge, Garcia Madero, sagte sie. Ich weiß nicht warum, aber ihre Antwort machte mich traurig. Es gab bei mir ein, so glaube ich, geradezu körperliches Bedürfnis, ein Gedicht von ihren Lippen zu hören. Aber vielleicht war die Umgebung tatsächlich nicht besonders geeignet. Das Café Quito ist ein Lokal, in dem Stimmen, Geschrei und Gelächter durcheinander brodeln. Ich gab ihr das Buch von L'Autriamont zurück. Hast du es gelesen? Natürlich, sagte ich, die ganze Nacht lang, ohne ein Auge zuzumachen. Lee Harvey Oswald auch. Eine tolle Zeitschrift. Schade, dass sie nicht mehr erscheint. Deine Texte fand ich wunderbar. Und du hast jetzt nicht. Und du hast bis jetzt nicht geschlafen. Noch nicht, aber mir geht es gut. Ich fühle mich hellwach. Maria Font sah mir lächelnd in die Augen. Eine Kellnerin kam und fragte, was wir wollten. Maria sagte nichts und wir gingen. Draußen fragte ich, ob sie etwas vorhätte, und sie antwortete nein, nur dass das Café Quito ihr nicht gefalle. Wir gingen die Calle Bucareli hinunter bis zur Avenida de la Reforma, die wir überquerten, bevor wir in die Avenida Guerrero einbogen. »Hier ist das Nuttenviertel«, sagte Maria. »Ich hatte keine Ahnung«, sagte ich. »Hak dich bei mir unter, damit es keine Verwechslung gibt.« Eigentlich fiel mir zunächst keinerlei Anzeichen auf, dass diese Straße von denen unterschied, durch die wir soeben gegangen waren. Der Verkehr war genauso dicht und die Menschenmenge auf den Bürgersteigen unterschied sich in nichts von der in der Calle Bucareli. Dann aber, vielleicht unter dem Einfluss von Marias Bemerkung, fiel mir doch einiges auf. Zunächst einmal die Beleuchtung. Die Straßenbeleuchtung in der Calle Bucareli ist normal, also weiß, während sie in der Avenida Guerrero eher rötlich war. Die Autos. In der Calle Bucareli sieht man fast überhaupt keine am Straßenrand parkenden Autos. In der Guerrero hingegen sind sie kaum zu zählen. Die Bars und Cafés in der Calle Bucareli sind hell beleuchtet und zur Straße hin offen. In der Guerrero hingegen machen sie einen eher in sich selbst zurückgezogenen Eindruck. Ohne Fenster zur Straße, unauffällig oder verschwiegen. Und schließlich die Musik. In der Calle Bucareli war nichts davon zu hören. Es waren Maschinen oder Menschen, die dort den Lärm verursachten. In der Avenida Guerrero hingegen beherrschte die Musik, je weiter man kam, die Straße, vor allem zwischen Calle Violetta und Calle Magnolia. Sie drang aus den Bars, aus den geparkten Autos, aus Kofferradios und sie fiel von den aus düsteren Fassaden hervorleuchtenden Fenstern auf die Straße herab. »Ich mag diese Straße«, sagte Maria. »Irgendwann einmal möchte ich hier leben.« Eine Gruppe halbwüchsiger Huren stand um einen alten Cadillac herum, der am Straßenrand parkte. Maria blieb stehen und begrüßte eine von ihnen. »Hallo, Lupe. Wie geht's? Schön, dich zu sehen.« Lupe war schlank und trug kurzes Haar. Ich fand sie genauso schön wie Maria. Genauso schön. »Maria! Mann, Schätzchen, lange nicht gesehen«, rief sie und umarmte Maria. Lupes Begleiterin blieben an dem Cadillac gelehnt stehen, von wo aus sie Maria mit ihren Blicken einer genauen Überprüfung unterzogen. Mich beachteten sie kaum. »Ich dachte, du seist tot«, sagte Maria schroff, mit einer Brutalität, die mich erstarren ließ. Ihr Zartgefühl weist nun einmal diese Krater auf. »Ich bin ganz lebendig, einigermaßen jedenfalls, oder, Carmencita?« Die Angesprochene machte ihr ab und fuhr fort, Maria zu mustern. »Aber Gloria ist abgenippelt. Hast du sie gekannt? Echte Scheiße, obwohl keiner die Sau leiden konnte.« »Nee, kenne ich nicht«, sagte Maria lächelnd. »Die Bullen haben sie sich vorgeknöpft«, meinte Carmencita. »Und? Irgendein gerichtliches Nachspiel?« »Nope«, sagte Carmencita. »Wozu auch? Die Alte war einfach durchgeschossen.« »Die hat doch echt von nichts zurückgeschreckt und sich allen Schrott eingepfiffen, den sie in ihre dreckigen Finger bekam.« »Traurig, traurig«, sagte Maria. »Und, wie läuft's bei dir? Uni und so?«, wollte Lupe wissen. »Geht so«, sagte Maria. »Treibt sich immer noch dieser Stier unter deinem Balkon herum?« Maria lachte und warf mir einen Blick zu. »Das scharfe Stück hier ist Tänzerin«, sagte Lupe zu ihren Freundinnen gewandt. »Wir haben uns in der Tanzschule von Donceles kennengelernt.« »Donceles? Donceja heißt nämlich auch so was wie Prinzessin oder ja, Herzogin.« »Kannst du deinem Papi erzählen?«, meinte Carmencita. »Doch, ehrlich, Lupe hat immer mal wieder vorbeigeschaut«, sagte Maria. »Und wieso macht sie dann den Job hier?«, fragte eine, die bisher geschwiegen hatte, die kleinste, fast eine Zwergin. Maria sah zu ihr hin und zuckte mit den Schultern. »Trinkst du einen Kaffee mit uns?«, fragte sie. Lupe sah auf die Uhr, die sie an ihrem rechten Arm trug, und dann auf ihre Freundin. »Eigentlich muss ich arbeiten.« »Nur auf einen Sprung. Du bist gleich wieder zurück.« »Na, scheiß drauf. Hauen wir ab«, sagte Lupe und ging mit Maria davon. Ich folgte den beiden. Wir bogen links in die Calle Magnolia ein, liefen bis zur Avenida Jesus Garcia und danach weiter in südlicher Richtung bis zur Avenida Héroes Revolucionarios Ferrocarriles. Auch sehr schön dieser Straßenname. Die Helden der Eisenbahnrevolution. Ja, so irgendwie. Ich meine, ein revolutionäres Land dort. Wo wir uns in eine Cafeteria setzten. Ist das der Typ, der dir den Hof macht? Hörte ich Lupe fragen. Maria fing schon wieder an zu lachen. Das ist ein Freund, weiter nichts, sagte sie. Ey, Garcia Madero, wenn Lupes Strizzi hier auftaucht, musst du uns beide verteidigen, hörst du? Strizzi? Das ist ein Name. Begriff für Zuhälter. Ich dachte erst, dass sie das nur so zum Spaß gesagt hatte, aber dann erwog ich die Möglichkeit, dass sie es ernst gemeint haben könnte und malte mir die Aussicht in den schönsten Farben aus. Eine bessere Möglichkeit, mich vor den Augen von Maria hervorzutun, konnte ich mir in diesem Augenblick überhaupt nicht vorstellen. Ich war begeistert von der Aussicht, dass uns eine ganze Nacht zur Verfügung stand. Mein Typ ist ein brutaler Schrank, der es nicht leiden kann, wenn ich mich mit Fremden herumtreibe, sagte Lupe und sah mich zum ersten Mal an. Na hör mal, ich bin doch keine Fremde, protestierte Maria. Nein, Schätzchen, du doch nicht. Weißt du, wie ich Lupe kennengelernt habe? Keine Ahnung, sagte ich. In der Tanzschule. Lupe war die Freundin von Paco Duarte, dem spanischen Tänzer, dem Direktor der Schule. Ich habe ihn einmal pro Woche getroffen, sagte Lupe. Ich wusste gar nicht, dass du Ballett studierst, sagte ich. Ich studiere gar nichts, sagte Lupe. Ich bin nur zum Ficken hingegangen. Ich habe Maria gemeint, nicht dich, sagte ich. Seit meinem 14. Lebensjahr, sagte Maria. Reichlich spät, um eine gute Tänzerin zu werden. Aber was soll man machen? Du tanzt doch ganz super, Schätzchen. Absolut super. Aber die Leute da spinnen sowieso. Hast du sie mal tanzen gesehen? Ich verneinte. Du wärst total hingerissen von ihr. Maria schüttelte langsam den Kopf. Die Kellnerin kam und wir bestellten 3 Milchkaffee. Lupe wollte außerdem noch eine Torta de Queso ohne Bohnen. Vertrag ich nicht so gut, erklärte sie. Wie geht's denn deinem Magen? So lala. Mal tut er ziemlich weh, aber dann vergesse ich wieder, dass ich einen habe. Die Nerven. Wenn ich es nicht mehr aushalten kann, pfeife ich mir was ein und ende. Na, und du? Gehst du noch zur Tanzschule? Nicht mehr so häufig wie früher. Diese dumme Kuh hat mich mal im Büro von Paco Duarte auf frischer Tat ertappt, sagte Lupe. Ich bin vor Lachen fast gestorben, sagte Maria. Warum, weiß ich auch nicht. Ich war auch verliebt in Paco. Wahrscheinlich war es eher ein hysterischer Anfall. Oh lala, das glaube ich nicht, Schätzchen. Der Pyrenäenhengst war nie im Leben dein Typ. Und was hast du mit diesem Duarte gehabt, fragte ich. Echt gar nichts. Einmal habe ich ihn auf der Straße aufgegabelt und weil er nicht zu mir kommen mochte und ich nicht zu ihm, er war mit einer Gringo-Tante verheiratet, habe ich ihn eben in der Tanzschule getroffen. Mich in seinem Büro durchzuficken hat dem Ferkel, glaube ich, sowieso am besten gefallen. Und dein Zuhälter hat dir solche Abenteuer erlaubt, so weit weg von deinem Revier, fragte ich. Was weißt du denn schon von meinem Revier? Woher willst du überhaupt wissen, ob ich mit oder ohne Zuhälter arbeite? Tut mir leid, wenn ich unhöflich war, aber vorhin hast du doch selbst gesagt, dein Zuhälter sei ein ziemlich gewalttätiger Typ, oder nicht? Ich habe überhaupt keinen, mein Lieber. Willst du mich vielleicht beleidigen? Beruhige dich, Lupe, niemand will dich beleidigen, sagte Maria. Der Arsch hier hat meinen Typen beleidigt, sagte Lupe. Wenn er dich so reden hören würde, dann könntest du was erleben, mein Kleiner. Zack, zack, und du bist erledigt. Oder hast du es vielleicht auf seinen Schwanz abgesehen, na? Hör mal, ich bin nicht homosexuell. Alle Freunde von Maria sind Schwuchteln, weiß doch jeder. Hör sofort auf, über meine Freunde zu lästern, Lupe, sagte Maria. Und zu mir gewandt redete sie weiter. Als sie krank war, haben Ernesto und ich sie ins Krankenhaus gebracht, damit sich jemand um sie kümmerte. Aber solche Gefallen werden anscheinend gern sofort wieder vergessen. Ernesto San Epifanio, fragte ich. Ja. Studiert er auch Ballett? Studierte, sagte Maria. Ach ja, Ernesto, seufzte Lupe. Was für eine schöne Erinnerung. Was für schöne Erinnerungen. Er hob mich auf und wie auf Flügeln landete ich im Taxi. Ernesto ist eine Schwuchtel, aber er ist stark. Das war überhaupt nicht Ernesto, dumme Kuh. Das war ich, protestierte Maria. In der Nacht habe ich gedacht, ich müsste sterben, sagte Lupe. Ich hatte mir einen Haufen Zeugs verpasst und plötzlich musste ich Blut spucken, eimerweise. Eigentlich war es mir egal, ob ich sterbe oder nicht. Ich habe nur noch an meinen Sohn gedacht, an das nicht gehaltene Versprechen und an die Jungfrau von Guadalupe. Vollgepumpt bis zum Rand war ich. Und weil mir so schlecht war, hatte mir die Tante, die ich kurz davor getroffen hatte, ein bisschen Patex-ähnliches Zeug mitgegeben. Entweder die Plastiktüte zum Inhalieren war schon mit fremder Spucke versaut, oder mir ging's sowieso schon ganz schlecht. Jedenfalls legte ich mich zum Sterben auf eine Bank an der Plaza San Fernando. Und dann tauchte plötzlich die Schwester hier auf, mit ihrem Freund, der göttlichen Schwuchtel. »Du hast einen Sohn, Lupe?« »Mein Sohn ist tot«, sagte Lupe und sah mir starr in die Augen. »Wie alt bist du eigentlich?« Lupe lächelte, ein breites, freundliches Lächeln. »Rate mal.« Ich wollte mich nicht blamieren und sagte gar nichts. Maria legte ihr eine Hand auf die Schulter. Ob sie sich ansahen oder sich zuzwinkerten, keine Ahnung. »Ein Jahr jünger als Maria, 18.« »Wir beide sind Löwen«, sagte Maria. »Und was für ein Sternzeichen bist du?«, wollte Lupe wissen. »Weiß nicht, hab mich noch nie mit sowas beschäftigt.« »Dann bist du der einzige Mexikaner, der sein Sternzeichen nicht kennt.« »In welchem Monat bist du geboren, Garcia Madero?«, fragte Maria. »Januar, 6. Januar.« »Du bist ein Steinbock, wie Ulysses Lima.« »Der berühmte Ulysses Lima?«, fragte Lupe. Ich fragte sie, ob sie ihn kenne, und ich befürchtete schon, sie würde mir erzählen, dass Ulysses Lima ebenfalls Ballettschüler sei. Für den Bruchteil einer Sekunde erblickte ich mich selbst, wie ich mich auf Zehenspitzen durch einen Tanzsaal drehte. Aber Lupe meinte nur so vom Hörensagen und dass Maria und Ernesto San Epifanio öfter von ihm sprachen. Dann begann sie von ihrem toten Sohn zu erzählen. Das Baby starb mit 4 Monaten. Es war mit einer Krankheit zur Welt gekommen und Lupe hatte der Jungfrau von Guadalupe gelobt, nicht mehr auf den Strich zu gehen, damit ihr Sohn geheilt würde. Die ersten 3 Monate hielt sie das Versprechen und dem Kind schien es besser zu gehen, behauptete sie jedenfalls. Aber im 4. Monat musste sie wieder anschaffen gehen und das Kind starb. Die Jungfrau hat es mir weggenommen, weil ich mein Versprechen nicht gehalten hatte. Damals wohnte sie in einem Haus an der Calle Paraguay, in der Nähe der Plaza Catarina, und hatte das Kind einer Alten überlassen, die sich darum kümmern sollte. Als sie eines Morgens nach Hause kam, erfuhr sie, dass das Kind in der Nacht gestorben sei. »Das war's«, meinte Lupe. »Dich trifft keine Schuld, sei nicht so abergläubisch«, sagte Maria. »Und wieso nicht? Wer hat denn sein Versprechen gebrochen? Wer hat behauptet, sein Leben ändern zu wollen und dann sein Versprechen nicht gehalten? Und warum hat dann die Jungfrau nicht dich umgebracht, sondern deinen Sohn?« »Die Jungfrau hat meinen Sohn nicht umgebracht«, sagte Lupe. »Sie hat ihn geholt. Das ist ein Unterschied, Herzchen. Sie hat mich bestraft, ohne mir zu erscheinen. Und ihn hat sie in eine bessere Welt mitgenommen.« »Aha. Na, wenn du das so siehst, dann ist ja alles in bester Ordnung.« »Klar, das ist die Lösung«, sagte ich. »Und wann seid ihr beide euch begegnet? Vor oder nach dem Kind?« »Danach«, sagte Maria. »Sie ist damals wie eine Wahnsinnige herumgelaufen. Ich glaube, du wolltest nicht mehr leben, Lupe.« »Ohne Alberto wäre ich abgekratzt«, seufzte Lupe. »Alberto ist dein Freund, oder?«, sagte ich. »Kennst du ihn?«, fragte ich Maria, und sie nickte. »Ihr Lottl«, sagte sie. »Aber seiner ist länger als der von deinem kleinen Freund«, sagte Lupe. »Meinst du mich?«, sagte ich. Maria lachte. »Natürlich, Dummkopf!« Ich wurde rot, und dann lachten wir alle drei. »Und wie lang ist der von Alberto?«, wollte Maria wissen. »So lang wie sein Messer.« »Und wie lang ist sein Messer?« »So lang.« »Hör auf zu übertreiben«, sagte ich, obwohl ich ehrlich gesagt lieber das Thema gewechselt hätte. Um das Unabänderliche zu vermeiden, sagte ich, »so große Messer gibt es gar nicht.« Mir wurde immer unwohler. »Wieso bist du da so sicher, mein Schatz?«, fragte Maria. »Er hat das Messer seit seinem 15. Lebensjahr. Eine Nutte aus Bondojo hat es ihm geschenkt. Die Alte ist längst tot. Aber du hast ihm sein bestes Stück damit gemessen, oder war das nur so dahergeredet?« »So ein großes Messer ist doch nur im Weg«, beharrte ich. »Er misst selber. Für mich gibt's da nichts zu vermessen. Mir ist das scheißegal. Er misst selber nach, jedes Mal, mindestens einmal pro Tag, um nachzusehen, ob er kleiner geworden ist.« »Hat er Angst, dass ihm der Pimmel schrumpft?«, fragte Maria. »Alberto hat vor gar nichts Angst. Ehrlich, eine richtige Kanaille, sag ich dir. Aber wieso dann das Messer? Verstehe ich einfach nicht, sagte Maria. Hat er sich denn nie geschnitten, so rein zufällig? Irgendwann schon, aber mit Absicht. Er kann gut mit dem Messer umgehen. Willst du mir etwa erzählen, dass dein niedlicher Lottl sich immer mal wieder zum Spaß in den Schwanz schneidet? Ja, ja? Glaube ich nicht. Aber wenn ich's dir sage, da ist er ganz besessen, obwohl nicht jeden Tag, nur wenn er sich aufregt oder voll ist. Aber ihn vermessen, was man so messen nennt, das ständig. Er sagt, das sei gut für seine Männlichkeit und dass sie es im Puff immer so gemacht hätten. Muss ein Psychopath sein, das Schwein, sagte Maria. Wirklich sehr nett, mein Herzchen, aber du hast keine Ahnung von diesen Dingen. Was ist schon Schlimmes dabei? All die niedlichen Männer vermessen sich den Pimmel, aber meiner macht's richtig und mit einem Messer. Außerdem hat ihm das Messer seine erste Schnepfe geschenkt und die war wie eine Mutter zu ihm. Und ist er wirklich so groß? Maria und Lupe lachten. Albertos Bild nahm allmählich beängstigende, ja bedrohliche Dimensionen an. Ich wünschte ihn nicht mehr herbei und mochte auch nicht mehr die Frauen um jeden Preis verteidigen. Einmal in Azcapotzalco, in einer Kneipe, wo sie auch noch andere Sachen machten, haben sie ein Wettlutschen veranstaltet und eine Tante war da, die sie alle in die Tasche steckte. Ja, hier kurzer Einschub, hier wird es dann aber jetzt wirklich brutal und es geht nur noch zwei Seiten weiter, dann ist wirklich Schluss. Aber liebe Leute, dann schaltet lieber ab, wenn es euch hier, ja, das ist jetzt brutal und das ist jetzt leider die Dialektik zwischen Zärtlichkeit vorher in der vorigen Szene und jetzt wirklich sind wir auf dem Strich, sind wir in dieser vulgären Welt wiederum, wo es täglich ums Überleben geht und ja, Lupe muss dann auch im vierten Monat wieder anschaffen, ne? Was soll der Proletarier oder die Proletarierin hier machen? Sie muss ihren Körper verkaufen, so wie wir alle. Und da ist es halt nochmal extremer in der Prostitution. Aber eigentlich ist es ja die gleiche Situation wie bei jedem Arbeiter. Und mit der Sexarbeit auch sehr, ein sehr wichtiges Thema, zu dem ich mal Shownotes schrieb, die ich dann auch eigentlich vorlesen kann. Aber wie auch immer, egal. Sexarbeit. Nur eine Sache ist mir ganz wichtig hier, ganz wichtig nochmal auszudrücken, was ich nämlich auch leider so undifferenziert verbreitete in Folge 112, was glaub oder so. Oder 110. Dass nämlich beim Pimmel es schon auf die Größe ankommt, sagte ich, und ein größerer, der sieht doch schöner aus. Und ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist da auch was dran. Vielleicht ist ein Mann immer mit Zweifeln beladen und belastet und mit dieser Last sich zu fragen, ja. Aber was ich nur anmerken wollte, was ich nämlich dann danach gelesen hatte, als ich das sagte, ja, man weiß es irgendwie, es kommt doch auf die Größe an, aber ich lasse nach, naja, für viele Frauen ist es aber auch schmerzhaft, ist die Penetration mit Schmerz verbunden, vor allem bei einem sehr großen Penis und ein kleiner Penis garantiert schmerzfreien Sex für die Frau. Das lasse ich dann nur nach, also kleiner Penis ist einfach perfekt, zumindest in dieser Hinsicht und kann ja genauso Lust verschaffen, die Vagina stimulieren von innen und naja, also so ist es also ganz klar, wollte ich das nochmal zur Erleichterung aller Männer oder auch Frauen und sonstigen Lebewesen ausdrücken, egal ob groß oder klein, es hat alles so seine Vor- oder Nachteile. Und ja, da kann man sich einfach sicher sein mit einem eher kleinen Glied. Da kann man überall einrücken und wird der Frau nie wehtun, muss ich da nie diese Sorgen machen. Und hier, ja, mit diesem Messer, das ist sehr bizarr. Aber noch eine kleine andere Anmerkung von mir, was nämlich bei Robert Faller immer wieder vorkommt. Der Verweis auf, sein Thema ist das ja sowieso mit dem Sex, mit der Eleganz, galante Höflichkeit, Annäherung und so weiter. Und ja, irgendwie, dass es so ein Mythos gibt. Also, was da drin ist, ist auch egal. Aber dass italienische Liebhaber von ihren Frauen dann verlangten, dass sie ihnen dann während des Akts ins Ohr flüsterten, was sie schon alles für Schweinereien mit anderen Liebhabern getrieben haben. Oder auch über die Beschaffenheit der verschiedenen Körperteile, Körpermerkmale dieser anderen Männer. Und das habe ich da gelesen und fand es erst bizarr, aber je mehr man drüber nachdenkt, doch, es ist doch irgendwie richtig, dass das was Stimulierendes haben kann, dass wir heute in dieser Konkurrenzwelt leben, ja, und da hat das was ganz Ungutes daran zu denken, die andere, mein Partner, der hatte auch schon mit anderen Partnern und so weiter und was hat er für die empfunden und so. Und das ist leider das Konkurrenzframing, wo wir eben so auf dem Arbeitsmarkt alle einfach nur uns durchboxen sollen und genauso im Liebesmarkt. Aber irgendwie ist dieser Mythos von den Italienern grundrichtig, um das zu zeigen, wie die Lust auch ist, irgendwie paradox, ja. Irgendwie versetzt einem dann vielleicht einen Stich, dass du denkst, was die schon alles gemacht hat, die andere Person, aber irgendwie auch was wahnsinnig Erotisches, denn immerhin kannst du dann ja sagen, ja, aber jetzt macht sie es mit mir, ich bin anscheinend so besonders und sie hat all das schon gesehen und erfahren und gespürt, aber mit mir zieht sie sich jetzt doch vor, in der Gegenwart das zu tun. Und irgendwie fand ich das so einleuchtend dann von Pfaller. Und habe das meiner Freundin aber noch nie vorgeschlagen, dass es halt, ja, sie ist da eher sozial konservativ, wie ich sagte, aber wie auch immer, das gehört ja auch nicht hierher, aber wie ich meinte, diese Länder in Südamerika sind auch eher noch katholisch-christlich geprägt und in Mexiko vielleicht eher noch ein bisschen emanzipierter, Mexiko und Argentinien eher noch fortgeschrittener, liberaler, als andere Länder wie jetzt andere Länder in Lateinamerika. Gut, aber eben trotzdem auch noch sehr christlich und so. Und selbst Lupe, diese jüngere Frau hier, ist so gläubig oder abergläubisch oder wie auch immer. Ja, das wäre natürlich auch ein Fall. Die Frage, was glaubt Lupe? Glaubt sie wirklich daran, dass sie zur Jungfrau gebetet hat und die dann ihr Kind weggenommen hat? Oder ist das wirklich dieser Aberglaube? Oder ist sie wirklich in diesem Sinne christlich gläubig? Oder ist dieser Aberglaube einfach was, was ihr Halt gibt in ihrer täglichen Arbeit, wo sie so, ja, zur Ware gemacht, weil ich von ihrer eigentlich menschlichen Substanz entfremdet ist und sich da anbietet, wirklich auf dem vulgärsten, denkbarsten Markt? Und ja, man weiß nicht, das erinnert jedenfalls an Faller irgendwie. Und ja, aber jetzt lese ich hier weiter und schaltet lieber ab, wenn ihr zart beseitet seid, glaube ich. Also ja, ich glaube, das ist jetzt eher was schwer verdauliches hier. Ja. Einmal in Azcapotzalco, in einer Kneipe, wo sie auch noch andere Sachen machten, haben sie ein Wettlutschen veranstaltet und eine Tante war da, die sie alle in die Tasche steckte. Keine einzige von all den Schwestern konnte einen Schwanz so restlos verschlucken wie die alte. Wir saßen um einen Tisch herum und irgendwann ist Alberto aufgestanden, hat gesagt, wir sollten ihn mal kurz entschuldigen, er hat was zu erledigen. Wir riefen ihm nach, komm Alberto, du hast es doch schon reichlich krachen lassen, die wissen längst Bescheid. Im Grunde war mir klar, die Alte hatte längst verloren. Alberto stellte sich mitten auf die Tanzfläche, holte sein Ding aus der Hose, setzte es mit ein paar zarten Klapsen in Gang und steckte es der Super-Tussi ins Maul. Ein eisenhartes Gerät, das ihr alles abverlangte. Langsam begann sie es, unter dem ungläubigen Geschrei der Umstehenden, Stück für Stück herunterzuschlucken. Da packte Alberto sie bei den Ohren und steckte ihn ganz hinein. »Ich hab nicht so viel Zeit«, sagte er, und alle lachten. »Ich auch, obwohl ich mich ein bisschen schämte, und eifersüchtig war ich auch.« Zuerst sah es so aus, als ob die Alte auch das aushielt, aber dann verschluckte sie sich und bekam keine Luft mehr. »Was für ein Grobian, dein Alberto«, sagte ich. »Los, erzähl weiter. Was passierte dann?«, fragte Maria. »Na, nichts weiter. Die Alte fing an, Alberto mit den Fäusten zu bearbeiten und versuchte, sich von ihm zu lösen. Und Alberto lachte und rief, »Hü, du Stute, na los«, als wollte er eine wilde Stute zähmen. »Verstehst du?« »Klar, wie beim Rodeo«, sagte ich. Ich mochte das überhaupt nicht und schrie ihm zu, er solle sie loslassen, aber er hörte mich nicht, glaube ich. Unterdessen hatte sich das Gesicht der Alten völlig verzerrt und war rot angelaufen, die Augen weit aufgerissen. Normalerweise schloss sie sie beim Lutschen. Sie stieß ihn in die Leisten, zerrte an den Hosentaschen und am Gürtel, alles umsonst natürlich. Dann auf Denn auf jeden Schlag von ihr antwortete Alberto mit einer Ohrfeige, damit sie aufhörte. Er war einfach nicht zu schlagen, das konnte jeder sehen. Und warum hat sie ihn nicht in den Schwanz gebissen, wollte Maria wissen. Weil es schließlich eine Sache unter Freunden war. Hätte sie das gemacht, dann hätte Alberto sie umgebracht. Du spinnst, Lupe, sagte Maria. Du auch, wir spinnen doch sowieso alle, oder? Maria und Lupe brachen in Gelächter aus. Ich wollte wissen, wie die Geschichte ausging. Nichts ist passiert, sagte Lupe. Die Alte konnte nicht mehr und fing an zu kotzen. Und Alberto hat ihn kurz davor rausgezogen. Er merkte, was kam und wollte sich nicht die Hosen schmutzig machen. Also hat er einen Sprung nach rückwärts gemacht und keinen Tropfen abbekommen. Die Leute waren völlig aus dem Häuschen vor Begeisterung. Und du bist verliebt in diesen Irren? Fragte Maria. Naja, verliebt, was man so verliebt nennt, keine Ahnung. Ich mag seinen Schwanz. Du würdest dich auch in ihn verknallen, wenn du an meiner Stelle wärst. Ich? Nie im Leben. Das ist ein richtiger Mann, flötete Lupe und schaute träumerisch auf die Straße hinaus. Das ist einfach die Wahrheit. Und er versteht mich besser als alle anderen. Soll wohl heißen, er beutet dich besser aus als alle anderen, sagte Maria, lehnte sich zurück und schlug auf die Tischplatte, dass die Tassen hüpften. Komm, red nicht so einen Scheißdreck, Herzchen. Ja, hör auf mit dem Scheiß, sagte ich. Sie kann mit ihrem Leben machen, was sie will. Du hältst dich da raus, Garcia Madero. Du gehörst nicht dazu und hast überhaupt keinen blassen Dunst, wovon wir reden. Du gehörst doch auch nicht dazu, verdammt nochmal. Du wohnst bei Papi und Mami und eine Nutte bist du auch nicht. Entschuldige, Lupe, ich meine das nicht beleidigend. Alles in Ordnung, Kleiner, ich fühle mich auch nicht beleidigt, sagte Lupe. Sei still, Garcia Madero, sagte Maria. Ich gehorchte. Eine Zeit lang sagte keiner etwas. Dann fing Maria an, von der feministischen Bewegung zu reden. Sie zitierte Gertrude Stein, Remedios Varo, Leonora Carrington, Alice B. Toklas, Tok Tok, witzelte Lupe, aber Maria überhörte sie, Unica Zürn, Joyce Mansour, Marianne Moore und andere, an deren Namen ich mich nicht mehr erinnere. Lauter Feministinnen aus dem 20. Jahrhundert, nehme ich an. Sie zitierte auch Sor Juana Inés de la Cruz, eine mexikanische Dichterin, erklärte ich. Ich weiß, sagte Lupe, und Nonne dazu. Das ist das Ende. Und Sor Juana ist sehr wichtig für die mexikanische Literatur. Sehr beeindruckend, das habe ich nicht gelesen, aber sollte ich mal. Sor Juana. Ja. Zwei Bemerkungen noch hierzu, aber dann ist ja wirklich auch gut. Da sagt jetzt am Ende, sagt Garcia Madero zu Maria, du gehörst doch auch nicht dazu, du wohnst bei Mami und Papi und bist auch keine Nutte. Also irgendwie, ja, diese beiden sind eher aus behüteten Haushalt. Garcia selber, er kommt eher aus der Mittelschicht, seine Eltern sind auch tot, deshalb wohnt er bei seinen Onkel und Tante. Und Maria aber, sie ist schon eher aus einem eher großbürgerlichen Haus oder eher zur Oberschicht gehörend. Und ja, deshalb, das erinnerte mich dann wiederum auch an Pfaller. Er sagte ja, heutzutage, da fühlen sich Leute als Opfer, als Verlierer in den westlichen Industrieländern, die noch nie in ihrem Leben irgendworin verloren haben. Also ja, die haben ja noch nie, so wie auch ich, noch nie diese harten Überlebenskämpfe mitgekriegt, wie Lupe hier erzählt, sie lag auf einer Bank, wollte einfach nur noch sterben. Und das ist das wirkliche Proletariat. Und diesen beiden wird hier am Ende gleichsam klar, ja, sie haben jetzt hier schöne Auszeit genommen, in ihrem Café mit Lupe sich Geschichten erzählt, aber jetzt, Lupe geht halt zurück in diese Welt und die beiden, na, für die ist das halt eine andere, die wohnen eigentlich in einer anderen Welt. Und ja, Garcia verteidigt hier also Lupe, die dann sagt, die trotz dieser wirklich, ja, abstoßenden, widerwärtigen Verhaltensweisen von Alberto dann trotzdem irgendwie ihn liebt. Und ja, und das ist interessant, natürlich gleichsam problematisch, könnte man sagen, dass hier auch ein Mann über weibliche Lust schreibt, aber das ist ja das Richtige, wie auch ich es versuche in meinen Texten. Roberto Bolaño hier über weibliche und männliche Lust schreibt. Und natürlich ist das schwierig, aber da muss man weitermachen und vor allem auch die Frauen dazu ermutigen und ermuntern, dass sie hier offener werden. Und ich weiß nicht, es gibt natürlich Feuchtgebiete, daran ist ja auch mein, dieser eine Titel Fremde Gebiete angelehnt. aber ich weiß nicht, ob das literarisch damit vergleichbar ist, was wir hier vorliegen haben. Und da braucht es einfach auch noch mehr weibliche Schriftstellerinnen, die sich hier anstrengen, vor allem da nicht nur diese weibliche Lust offen zu legen, sondern sich in den Mann hineinzuversetzen und das zu beschreiben aus weiblicher Sicht. Das wäre so ergreifend, was uns vielleicht noch mal mehr begreifen lassen könnte zwischen den Geschlechtern. Und ja, da sind die Frauen heute irgendwie auch immer noch zurückhaltend, ist mein Eindruck, dass so ein Text hier wie der von Bolaño mit vielen anzüglichen Stellen nicht so denkbar wäre von einer Frau, aber gibt sicher auch Frauen, die so schreiben. Oder wenn ihr da was kennt, liebe Hörer, dann schreibt mir doch auch. Und ja, das würde mich jedenfalls interessieren. Generell Bolaño oder ähnliche Schriftsteller, wie er das, das nimmt mich einfach gefangen, immer wieder seine Prosa. Und ich kenne aber auch noch nicht alle seine Werke, aber viele seiner Romane sind extrem lesenswert. So auch Die Nöte des wahren Polizisten, hatte ich schon erwähnt. Und auch seine Kurzgeschichten. Und ja, also, genau, also hier die Ermutigung, feministisch daran zu gehen. Aber ja, was heißt das schon letztlich, dass die Frauen wirklich auch selber entscheiden müssen, was sie mit ihrem Leben machen können? Und deshalb auch, ja, wenn jemand so als Prostituierte arbeiten will, ist das ja auch eine freie Entscheidung. Und klar müssen da die Bedingungen verbessert werden und in vielen Ländern, vor allem eben in diesen Ländern Südamerikas und Lateinamerikas, ist es dann so, dass Leute einfach verschleppt werden und gezwungen werden und unter Drogen gesetzt werden oder wie auch immer mit Gewalt dann einfach von ihrer Familie im Heimatdorf entführt werden und dann als Prostituierte arbeiten müssen. Und das muss man natürlich bekämpfen und ganz klar die Verbrecher, die dafür verantwortlich sind, hinter Gitter bringen. Nur trotzdem, aus meiner Sicht, ist die Sexarbeit in diesem Sinne, dass jemand eine freie Entscheidung trifft, ja, nicht zu verurteilen, sondern ganz normal, auch wie jede andere Arbeit. Und es ist ja nicht die Frage mit der Sexarbeit, sondern generell mit der proletarischen Arbeit, dass die heutzutage so, dass man da so degeneriert, deklassiert ist als Arbeiter. Und da müssen wir grundsätzlich was dran ändern. Und das ist ein Zweig der Arbeit, auch ein wichtiger Zweig, der weiter bestehen sollte, meiner Meinung nach. Und das ist nicht so richtig mit diesem puritanischen Feminismus, der da auf die Abschaffung der Prostitution zielt, die Abschaffung der Pornos und was auch immer. Ja, aber das sind jetzt Diskussionen, da will ich mich jetzt ja nicht reinsetzen und reinlegen, eintauchen, mich hineingleiten lassen in solche Strudel und Wirbel und Diskussionen, das wird dann ja wirklich. Und genau, das war also dann, glaube ich, schon alles, was ich hier sagen wollte. Also ja, diese beiden tauchen da ab in die andere Welt, die Welt der Halunken und Ganoven. Und ihnen wird aber am Schluss gleichsam klar, wir sind ja, eigentlich gehören wir dieser behüteten Welt an und man hat aber diese Sehnsucht danach. Oder Maria zumindest, sie ist es ja, diese wilde, unbezähmbare, unzähmbare und dann vielleicht am Ende doch durch das Leben gezähmte, wir sind dann auch später diesen Prozess der Biografie, die so ins Nichts führt in diesen kapitalistischen Ländern. Und selbst so eine abenteuerlustige, selbstbewusste Person wie Maria ist dann am Ende so entfremdet und in ihrem Bürojob oder wie auch immer. Das können wir dann auch noch alles nachlesen. Dieses Buch ist so reichhaltig, so vielfältig. Aber Maria ist da wirklich so eine schillernde Persönlichkeit, die herausragt und die wirklich auch für mich, wo auch ich mich in sie verliebe. Und Garcia Madero verliebt sich hier schon ein bisschen in Lupe. Und ja, aber ich verliebe mich eher in Maria, sage ich darin. Und, aber das ist jetzt natürlich nur im literarischen Sinne auch gemeint hier und bin natürlich weiter verliebt in meine Freundin und sende hier Liebesgrüße. Und ja, das ist dann der Schlusspunkt, dass sie wirklich die einzigartige und wertvollste Frau für mich ist. Und mehr will ich dazu nicht sagen. Die Schnittstellen da sind diffizil zwischen Sex und Liebe und Freundschaft. Und das ist aber auch, ja, trotzdem ein Work in Progress, mit dem man das ertasten und erfüllen kann, wie man da weitermachen kann. Und es ist keine gelöste Frage, wie Peter Hacks auch feststellt gegen Ende seines Lebens. Niemand hat da die Antwort bei diesen Geschlechterfragen und Beziehungsfragen. Und es ist die größte Selbstlüge zu glauben, allein durch den Sozialismus würde sich das dann schon Regeln und dadurch sind die Menschen schon so befreit, dass auch dieser Teil des Lebens diese Probleme und Widersprüche sich da lösen. Nein, aber trotzdem, die DDR war ja auf einem besseren feministischen Weg als die BRD, ganz klar. Und ganz klar, aber ja, ich muss hier zum Schluss kommen, aber willst ja eigentlich nicht natürlich heute das alles in die Länge ziehen, in einen unendlichen Akt ausatmen lassen. Und, ja, aber ich weiß nicht, ob ich hier noch ein Lied spielen sollte. Nein, kein Internet hier, wie so oft in der WG. Ja, das ist wirklich eine proletarische WG, wo man so ausgewogen wird mit völlig überteuerten Preisen und nicht mal Internet kriegt man dafür, da die Hälfte von der Zeit kein Internet hier. Aber wie auch immer, lasst euch davon nicht bedrücken, liebe Leute. Und ich muss meine Freundin anrufen, ja. Sie ist jetzt in Peru und wird mir erzählen, was sie da wieder erlebt hat. Sie ist jetzt wie ein Fisch im Wasser, sagte ich ihr. Ja, das ist deine Heimat, deine Tierra Natal, das ist deine Heimaterde und da gehst du hin wie ein Pflänzchen. Obwohl natürlich man auch es logisch ist, auch woanders mal leben zu wollen. Aber jetzt nach so langer Zeit hier in Deutschland wollte sie wieder Heimaturlaub machen, jetzt für einen Monat. Und ganz logisch. Und sende ich hier Grüße raus an euch alle, meine lieben Fische, durch alle Ozeane der Welt, wo ihr mich auch immer hört, im Marianengraben, im Pazifik, Atlantik, Indischen Ozean. Im Kaspischen Meer, ja, Kaspisches Meer heißt dieser See, wie ich mal sagte, oder Baikalsee oder was auch immer für Seen und Ströme gibt, den Yenisei, den Rio Uruguay, den Rio Iguazu und alle diese Rios, die Felder und Wiesen befruchten mit dem fruchtbaren H2O, der Flüssigkeit, die alle Lebewesen brauchen und die unsere Gaumen benetzt und uns wiederum sprudeln lässt. Und ja, also vielen Dank für diese Folge hier, liebe Leute, Folge 142 von Tischlein deck dich. Ich will mich nicht verabschieden, aber ich muss es doch tun. Und ja. Ja, machen wir es. Machen wir es einfach. Damit, also nun, Schluss, liebe Leute, Schluss.